Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Professor Rainer Mausfeld. Herr Mausfeld, ich grüße Sie.
Ja, danke Herr Jepsen, ich freue mich wieder bei Ihnen zu sein.
Herr Mausfeld, wenn man sich anschaut, unser letztes Gespräch und auch den Vortrag, den wir von Ihnen gefilmt haben, das ist doch auf ein ziemlich großes Interesse gestoßen. Hätten Sie damit gerechnet, knapp 1,5–2 Millionen Menschen zu erreichen?
Nein, da habe ich natürlich gar nicht mit gerechnet, weil es auch gar nicht intendiert war, den Vortrag öffentlich zu machen. Ich habe den Eindruck, es liegt ein bisschen an der Symbolik auch des Lammes und das Schweigen des Lammes. Ich habe auch darüber nachgedacht, woher eigentlich die Resonanz kommt. Die hat natürlich auch einen inhaltlichen Aspekt. Wenn ich den Vortrag aber trocken genannt hätte, Demokratiemanagement, wäre das, glaube ich, nicht passiert. Mhm. Und es ist interessant, darüber nachzudenken, was eigentlich diese Lamm-Symbolik auslöhnt. Ich habe es damals, den Titel, mehr als beim Theater, würde man sagen, mehr aus einem Regieeinfall. Man hat so eine Idee. Und das Schweigen war schon ein Thema, was mich beschäftigt hat. Warum schweigen angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse die Menschen? Das ist ja ein Thema, was auch sehr alt ist. Schon beim Vietnamkrieg sprach Nixon ja von der schweigenden Mehrheit. Politiker berufen sich ja häufig darauf, dass sie eigentlich für ihre Handlungen die schweigende Mehrheit hinter sich haben.
Das wäre ein Ja, hat Nixon gesagt.
Genau. Mhm. Und das heißt, die schweigende Mehrheit wird genutzt, um Politik zu rechtfertigen. Und man muss auch sagen, das Schweigen der Bevölkerung ist auch das, was immer wieder zu einer Stabilisierung von Machtverhältnissen geführt hat. Mhm. Deswegen war eigentlich mehr der Aspekt des Schweigens für mich das, was das Thema bestimmt hat. Und dann fiel mir das mit den Lämmern ein, was gar nichts mit dem Film zu tun hat, denn das Thema ist natürlich sehr viel älter. Und es ist auch nicht, beim Buch habe ich ja jetzt eine etwas christliche Symbolik gewählt, die hat aber auch natürlich mit dem Thema, das Thema ist sehr viel älter, weil die Metapher von Hirte und Herde als politische Metapher, um die Bevölkerung, das Verhältnis von Führer und Bevölkerung zu kennzeichnen, schon weit in der Antike bis Homer oder noch älter zurückgeht, immer natürlich mit der Konnotation, das ist der wohlwollende Hirte, der die Herde betreut und zu ihrem Wohle leitet. Und das ist eine Metapher, die durchzieht eigentlich die ganze abendländische Ideengeschichte zum Thema Politik. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass schon in der ganz alten jüdischen religiösen Literatur das Lamm auftritt als etwas, als das Tier, was bis zum Schlachten gutmütig ist, was Reinheit verkörpert, was Vertrauen verkörpert, was Zuversicht verkörpert und dass das Lamm selbst dann, wenn es geschlachtet wird, den Mund nicht aufmacht. Das Lamm ist das Opfertier. So, und das sind natürlich beide Themen, sind dann später im Christentum aufgegriffen worden, sowohl Herde und Hirte, als auch die Reinheit des Opferlammes. Insofern hat die Symbolik und auch die Metapher hat eine ganz lange Geschichte und durchzieht dann auch in der Kultur, wir würden ja auch in der Kultur, beispielsweise finden wir in der Kultur Stierkampf, weil der Stier sich wehrt, wenn er angegriffen wird. Wir finden aber keine Lammkämpfe, wahrscheinlich, weil sie die Eintrittskarten gar nicht los würden. Ja. weil das Lamm nichts macht, wenn es angegriffen wird. Ja. Wenn es angegriffen wird, macht es nichts. Mhm. So, insofern verkörpert es, und ich glaube, darauf ist die Resonanz, das Lamm verkörpert auch eine Ohnmachtserfahrung. Mhm. Und ich glaube, was eine solche starke Resonanz war, was im Grunde etwas aufgreift, was in unserer Zeit heute besonders stark ist, ist eine politische Ohnmachtserfahrung von vielen in der Bevölkerung. Und die projiziert sich dann natürlich genau auf dieses unschuldige und eigentlich wehrlose Lamm. Mhm.
Herr Mausfeld, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie hätten sich ja eher eine Situation gewünscht, wo ein solches Buch gar nicht nötig gewesen wäre. Können Sie die Situation aus Ihrer Sicht mal beschreiben? In was für einer Gesellschaft, was für einer Zeit leben wir denn? Wir haben doch jetzt seit 1789 eben doch diese Demokratie, jedenfalls mehr als früher, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, die Situation ist eigentlich, und das ist mir auch wichtig, dass die Dinge, die ich anspreche im Buch, sind, wenn sie auch manchmal auf komplexere Dinge führen, sind eigentlich Binsenweisheiten, Binsenwahrheiten.
Also niemand kann davon überrascht sein, der sagt, huch, das wusste ich gar nicht.
Niemand kann davon überrascht sein, denn ich nehme eigentlich sozusagen die Perspektive des Kindes in dem Andersen-Märchen des Kaisers neue Kleider an und sage, die Diskrepanz zwischen Ideologie und Wirklichkeit, ich sage, der Kaiser ist nackt. Es sind aber Binsenwahrheiten. So, und zu diesen Binsenwahrheiten, die sind wirklich relativ einfach. Man tötet nicht einfach Menschen, man greift nicht einfach andere Staaten an. Man
hält sich an seine eigene Agenda, seine moralische auch.
Sowohl die moralische, die man deklariert hat, die eigene, man möchte sich an oder gibt vor, sich an dem messen zu lassen, was man normativ ausgibt. Aber es gibt natürlich auch jenseits dessen, gibt es sozusagen allgemeinmenschliche Dinge, zu sagen, das Töten von Menschen, da brauche ich keine Agenda für, das Töten von Menschen ist einfach moralisch nicht erlaubt. So finden wir jetzt also ganz, ganz viele Dinge, wo man sagen kann, die Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität, die wird immer größer. Und das Erste, was man machen muss, nach Rosa Luxemburgs schönem Satz, aussprechen, was ist, ist die größte revolutionäre Tat. Das Erste, was man überhaupt wieder machen muss, ist einen ideologisch halbwegs unverstellten Blick zu haben, zu sagen, lass uns doch erst einmal die Binsenwahrheiten, die da sind, aussprechen.
Und zwar in einer Sprache, die nicht schon unverpackt ist.
Genau, einmal die nicht schon ideologisch verpackt ist und auch eine Sprache, die eigentlich so einfach ist, das gelingt mir natürlich nicht immer, weil ich dazu nicht unbedingt
kein Trainingslager besucht,
ganz talentiert bin, aber ich bemühe mich, um diese Binsenwahrheiten auszusprechen, braucht es weder Expertenwissen, noch Abitur, noch irgendwelche andere Sachen. Es sind wirklich Binsenwahrheiten. Dass man dann Sie, wenn einer es genauer wissen will, Details haben möchte, dass man dann sagen kann, ich hätte aber das etwas gerne genauer gewusst, dann gibt es Hunderte und Tausende von Leuten, die sich damit intensiv beschäftigt haben, die den Kaiser sozusagen mit Mikroskop, mit Elektronenmikroskop und mit irgendwelchen quantentechnologischen Sachen untersucht haben. Und was stellen Sie fest? Der Kaiser ist wirklich nackt. So, das heißt, wir haben auch das Expertenwissen. Wer es wissen will, kann gerne natürlich in das Expertenwissen gehen. Aber eigentlich sind es Binsenwahrheiten. Nur wenn man das sagt, kommen natürlich bei Hofe finden sich ja schon wieder ganz viele Hunderte von Hofintellektuellen, die dann gleich ganz empört ausrufen, wie kann das Kind nur so etwas behaupten? Das Kind hat ja nicht mehr Abitur und erst recht nicht Politologie studiert. Also für mich ist wichtig zu sagen, die Dinge erstmal wieder runterzubrechen und zu sagen, die Dinge, um die es geht, die sind eigentlich so elementar, dass jeder sie verstehen kann und dass jeder auch in der Lage ist, mit halbwegs ideologisch unverstelltem Blick darüber auch Entscheidungen zu treffen, ein Urteil abzugeben. Und das, muss man sagen, ist eigentlich die Idee von Demokratie. Wenn das nicht möglich wäre, dann müssten wir sagen, Demokratie kann in einer hochtechnisierten Gesellschaft, können nur noch Experten, die Hirten, müssen jetzt alles die Hirten machen.
Ja, die haben auch die Zeit dafür.
Die haben auch die Zeit dafür und das komischerweise auch das Geld. Dann wäre die Idee des mündigen Bürgers sozusagen, die hätte sich überlebt, wäre überflüssig. Also das ist das, was mir wichtig ist. Alle Fragen, worum es geht, sind eigentlich letztlich an ihren Wurzeln so elementar, dass jeder dazu sich ein Urteil bilden kann.
Herr Mausfeld, wir werden in diesem Interview auch über Chemnitz sprechen, was ein paar Tage hinter uns liegt, aber vielleicht schon an dieser Stelle. Wer reagiert denn auf das, also was Rosa Luxemburg hier gesagt hat, also sagen, was ist, wer reagiert denn darauf eigentlich empfindlicher? Wer will es weniger wahrhaben, was ist? Weil das, was ist, hat eben auch Nebenwirkungen nach dem Motto, du bist an den Zuständen mitbeteiligt, zum Beispiel indem du mitschweigst. Haben die Eliten ein großes Problem mit dem, was ist, oder hat der einfache Bürger, der Arbeiter mehr Probleme damit? Oder können Sie das gar nicht beurteilen? Gibt es eine Seite, die keine Probleme hat mit dem Aussprechen, was ist?
Die Schwierigkeit ist, beim Aussprechen, was ist, benutzen wir in der Regel schon wieder eine bestimmte Sprache. Wir benutzen Kategorien. In der Art, wie wir die Frage formulieren, handeln wir uns in der Regel schon jede Menge ideologischer Prämissen ein. Also man kann das Man kann ein und dasselbe gesellschaftliche Phänomen oder auch Problem in ganz unterschiedlicher Weise sprachlich fassen. Und wir müssen uns überhaupt erstmal wieder klar machen, dass jedes Wort, was wir benutzen, ein großes Gepäckstück ist, in dem ganz viel historisches, ideologisches Gepäck bereits drinsteckt.
Das heißt, es wird also sofort bewertet. Jedes Wort wird abgeklopft auf seine Historie.
Ja, und es ist auch gleich ideologisch beladen. Je nachdem, wie ich es formuliere, ist es gleich historisch beladen.
Können Sie mal ein Beispiel machen?
Zum Beispiel die gesamte Sprache des Neoliberalismus. Von Reformen, von Globalisierung ist ein schönes Beispiel. Die Leute spüren, gerade bei der Globalisierung, spüren sie, dass die offizielle Ideologie zu sagen, die Globalisierung ist eine Art Naturphänomen, die hat sich ereignet, wir können gar nichts dagegen machen, wir müssen uns der Globalisierung beugen, dass die Globalisierung tatsächlich auf menschlichen, bewussten menschlichen Entscheidungen basiert, dass Globalisierung auch nichts einfach mit Internationalisierung, wie die Linke das als emanzipatorische Internationalisierung gedacht hat, hat die Globalisierung nichts zu tun. Die Globalisierung hat auch nichts damit zu tun, als Kampf gegen Nationalismus, müsste man im Detail. Mhm. Globalisierung und Nationalismus gehören zueinander, weil die Globalisierung auf den Nationalismus der starken Staaten, der ökonomisch starken Staaten, wie USA, auch Deutschland, betreibt seine Wirtschaftspolitik, seine nationalistische Wirtschaftspolitik unter dem Mantel der Globalisierung. Globalisierung ist sozusagen das Recht des Starken auf internationaler Ebene. Die Leute spüren also, dass ihre persönliche Situation in der Gesellschaft, von der gesagt wird, das sind Naturphänomene, da kann man gar nichts dran machen, das ist der Markt. Sie spüren, auch wenn sie es nicht verstehen, sie spüren, dass Globalisierung kein Akteur ist. Es wird immer so getan, als sei die Globalisierung ein Akteur.
So wie die Märkte.
Wie die Märkte auch, der verantwortlich ist für eine Situation. Nein, es gibt Verantwortliche. Nur haben sich die Verantwortlichen mit dem Trick der Globalisierungsrhetorik dieser Verantwortung entzogen. Da die Diskrepanz jetzt auch der Bevölkerung auffällt, merken Sie, dieser Trick funktioniert nicht mehr zu sagen, ja, das war eben die Globalisierung, die für dein Elend verantwortlich ist, sondern sie spüren, und das ist kein, sie nehmen wahr, ist ja nicht nur ein intellektueller Akt, sondern viele spüren am eigenen Leib. Das ist ein wirkliches Erleben. Sie spüren, dass da eine Diskrepanz ist. So, und jetzt fangen sie natürlich an, Fragen zu stellen, weil sie sagen, es beruht hier wirklich auf Entscheidungen. Es ist nicht einfach ein Schicksal, das wie ein Erdbeben oder wie eine Katastrophe über uns kommt, sondern die Dinge, die hier passiert, auch wenn Sie es nicht sozusagen sprachlich ausformulieren können, spüren Sie, da ist eine Diskrepanz.
Herr Mausfeld, was in Ihrem Buch, was ja auf vielen Ihrer Vorträge auch beruht, was da wirklich zu spüren ist und was auch ein Unbehagen bei vielen auslösen wird, ist, dass sich etwas geändert hat, sage ich mal, wenn Sie unter dem Sonnenkönig gelebt haben oder unter einem anderen Diktator in der Antike, dann wussten Sie, okay, der ist es und wenn ich dem widerspreche, kriege ich direkt Probleme, aber ich konnte meine Wut auf eine Person beziehen. Das macht die Sache für mich vielleicht nicht so ohnmächtig. Ich war vielleicht trotzdem ohnmächtig, aber ich wusste, er, der übliche Verdächtige ist es. Wenn Sie von Globalisierung sprechen, wenn Sie von den Märkten sprechen, die Macht hat es ja geschafft, durch die Finger zu rinnen. Und jeder, der etwas ausspricht, ist sofort ein Verschwörungstheoretiker, kriegt so einen Stempel oder ist ein, Anti-Amerikaner oder kriegt, bei Ihnen habe ich das Wort gelesen, kriegt die Nuklearoption Antisemit. Verstehen Sie, dass das in Menschen dazu führt, dass sie wahnsinnig wütend werden? Weil sie nicht wissen, das ist wie Schattenboxen, wo ist er, der Feind?
Ja, genau. Also wir sind eigentlich von unserer sozusagen psychischen, mentalen Konstitution, neigen wir dazu, die Kategorie der Machtpersonal zu denken. Macht ist eben jemand, der Macht über mich hat. Jetzt ist das Problem, dass die Macht sich, und auch das müsste man im Einzelnen nachzeichnen, weil das ein systematischer Weg war.
Das heißt, also geplant.
Das war geplant. Man wusste, wenn Macht in personalen Kategorien zu denken ist, dann kommt auch von uns, von den Machtunterworfenen, die Kategorie der Verantwortlichkeit. Und im Feudalismus war eben der Adelige, der König, die waren sichtbar. Das heißt, wenn eine Situation sozial zu sehr aus dem Ruder lief, dann standen die mit den Mistgabeln vor den Palais der Herrschenden.
Gefährlich.
Und die, Ja, genau. Die Frage heute ist, wir sind wieder in einer extremen Situation. Ich las gerade, dass in Deutschland 45 Personen so viel Reichtum haben wie die untere 50% der Gesamtbevölkerung. Da würde man im Feudalismus sagen, das ist revolutionsgefährdet. Warum steht heute keiner mit Mistgabeln vor den Türen der Mächtigen? Und ich glaube, das wäre auch selbst dann nicht der Fall. Das ist eine interessante, ist irgendwie alles erklärungsbedürftig. Es wäre selbst dann nicht der Fall, wenn man jetzt sagen würde, selbst wenn die Mistgabeltechnologie sich so weiterentwickelt hätte wie die Polizeitechnologie, würden sie auch nicht mit Mistgabeln vor der Tür stehen. Mhm. Das heißt, es muss irgendetwas passiert sein, was diese natürliche Reaktion gegen Macht, die ist uns sozusagen, die ist Teil unserer Natur. Wir mögen Fremdbestimmung nicht. Und wir mögen erst recht Fremdbestimmung nicht, wenn sie gegen unsere eigene Lebenssituation, gegen unseren Vorteil ist.
Es muss also einen Aggressionsblocker geben.
Das ist eine Art Aggressionsblocker. Und der hat sozusagen zwei Säulen. Und die wurden systematisch betrieben, weil man genau wusste, wir Menschen sind Konkretisten, wir wollen den König sehen.
Und nicht nur beim Schach.
Wir wollen den König hängen sehen vor allen Dingen. Wir sind Konkretisten in der Art und Weise, wie wir sozusagen soziale Kausalität konzeptualisieren. Deswegen war klar, man muss als Revolutionsprophylaxe,
schönes Wort,
muss man die Macht immer unsichtbarer machen. Man muss die Macht so organisieren, dass sie sich der Sichtbarkeit entzieht und dass sie sich auch einer Verantwortbarkeit entzieht.
Also man muss es abstrakt gestalten.
Genau, man muss sie immer abstrakter gestalten, sodass die Bevölkerung und damit auch Wut, Empörung, Veränderungsbedürfnis der Bevölkerung keinen Adressaten mehr hat, unter den tatsächlichen politischen Entscheidungsträgern. Mhm.
Trotzdem braucht es ein Ziel.
Das macht einen natürlich ganz kirre, weil man merkt, es gibt ein ganz großes Unbehagen in der Bevölkerung, die Risse werden immer deutlicher, es gibt Wut, es gibt Empörung, es gibt ein ganz großes Veränderungsbedürfnis. Was macht man jetzt damit, wenn es keine Adressaten mehr gibt, weil die Adressaten sich unsichtbar gemacht haben und Macht ist ja tatsächlich nicht mehr personal organisiert, sondern das sind Netzwerke.
Strukturen.
Sind Strukturen, wenn Sie jetzt eine Antimacht-Neutronenbombe erfinden würden, die einfach alle Menschen beseitigt, die an diesen Knotenpunkten der Netzwerke sind, würde gar nichts passieren. Es hat also keinen Sinn mehr, den König aufzuknüpfen, weil die Strukturen stabil sind. Die Strukturen sind nicht mehr änderbar.
Können Sie das nochmal erklären? Die Struktur ist so stabil, dass es auf die Köpfe am Ende der Strukturen an den verschiedenen Spitzen gar nicht mehr ankommt. Austauschbar. Ja,
genau. Die sind im Grunde austauschbar, bis auf die Tatsache, dass es kommt auf sie wieder strukturell an. Es gibt ja ganz viele empirische Analysen, wie ist Macht eigentlich heute international organisiert. Eine Klasse von diesen Analysen untersucht geteilte Vorstandsämter. Und dann finden sie, dass ein ganz wesentliches Element der Stabilisierung dieser Strukturen die ist, dass dieselbe Person in den und den Netzwerken und gleichzeitig noch in den und den und den Thinktanks Vorstandsmitglied ist.
Deswegen sind auch immer alle einer Meinung, weil es sind praktisch einige wenige, die sich mit sich selber treffen quasi.
Aber die Person spielt sozusagen keine Rolle. Wenn Sie die rausnehmen, müssten Sie nur dafür wieder sorgen, dass Sie eine Person an die Stelle setzen, die die gleichen
Position besetzt.
Strukturvariablen sozusagen erfüllt.
Die aktuelle Situation, wie ich das in Ihrem Buch auch rausgelesen habe, ist, dass wir es ja jetzt seit 1789 mit einer Gegenaufklärung zu tun haben. Das ist das, was der Neoliberalismus möchte. Also dieses seit der Französischen Revolution in die Welt gesetzte Menschenbild, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist stört, das muss weg, das muss wieder so wie ganz früher werden. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, ja, das ist eine von den Binsenwahrheiten sozusagen, die natürlich auch, wie in des Kaisers neuen Kleider, die bestritten wird, dass es, fing aber auch schon in der Französischen Revolution an, genau darum geht, eine demokratische Kontrolle von Machtstrukturen zu verhindern.
Das ist also eine echte
demokratische Kontrolle. Auch das immer abstrakter Werden von Machtstrukturen dient ja gerade dazu, es einer demokratischen Legitimation und Kontrolle zu entziehen. So, dazu muss man sozusagen diese Strukturen gegen demokratische Anforderungen, gegen demokratische Ansprüche wasserdicht absichern.
Das heißt, die Demokratie kann diese Strukturen gar nicht mehr gefährden.
Da haben Sie gerade den Schäuble-Punkt formuliert. Schäuble hat gesagt, der Guardian hat es berichtet, bei uns in den Medien war es nicht. Schäuble hat gesagt, demokratische Wahlen dürfen wirtschaftliche Programme nicht ändern.
Das ist ja auch ein fantastischer Satz. Also Schäuble, ich erinnere mich an die Rede von Merkel zu 60 Jahren CDU.
Genau.
Wo die auch gesagt hat, wir haben das Anrecht auf Demokratie ist kein Lebensrecht, genau, sondern das kann auch geändert werden. Also, da muss man sich von verabschieden. Man muss da flexibel sein.
Also manchmal, wenn die unter sich sprechen, würden die natürlich sonst nicht machen. Wenn die unter sich sprechen, sagen sie das ganz offen. Wir müssen, und da muss man natürlich sagen, das war immer die Idee von Kapitalismus, sonst kann Kapitalismus nicht funktionieren. Die Idee von Kapitalismus war immer, entscheidende, zentrale Teile der Gesellschaft gegen demokratische Sachen abzusichern. Das war schon lange vor dem Neoliberalismus, dass man sagte, Demokratie machen wir gerne, bringt ja auch manchmal eine gewisse Produktivitätssteigerung, wie nach dem Krieg. Manchmal nützt es uns ja irgendwie. Nur eine Sache darf nicht passieren. Die Wirtschaft darf nie, nicht mal mehr in Gedanken, in den Kreis kommen zu sagen, auch die Wirtschaft, das ist zentrale Machtstruktur, genau wie Militär, sind zentrale Strukturen einer Gesellschaft. Die Wirtschaft darf nie in die Gefahr kommen, dass sie mit demokratischen Kontroll- und Rechtfertigungssachen konfrontiert wird.
Darüber haben sich schon die alten Griechen Gedanken gemacht. Auch die amerikanische Verfassung ist letztendlich auf dieser Grundüberzeugung aufgebaut, dass der, dem das Land gehört, es auch beherrschen soll.
Genau.
Das ist es. Genau. Erklären Sie doch mal das, was wir jetzt könnten Leute sagen, der Herr Mausfeld, das höre ich auch manchmal in verschiedenen Kanälen, der macht das sich so einfach, als wenn es die Eliten gäbe. Wir haben doch eine Demokratie, es ist doch viel besser als kommt Land X. Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? Malen Sie schwarz oder ist es eine Demokratie, ist es kein, was ist eine repräsentative Demokratie, ist doch auch eine, wo ist das Problem? Wir haben doch tolle, Sie können doch wählen, Sie haben doch da viele Parteien und wenn mal eine nicht mehr gut genommen ist, dann kommt eine neue Partei. Also wenn der Rand irgendwie wegbröckelt, dann kommt eine neue Partei, die kann man dann wählen. Das ist Demokratie, Herr Mausfeld, oder irre ich mich?
Jetzt sind wir genau wieder bei dem Anfangspunkt. Es kommt immer schon darauf an, wie die Fragen formuliert werden. Das heißt, in der Formulierung von Fragen kann man schon aufs Glatteis führen. In dem Moment, wo ich die Frage akzeptiere, bin ich eigentlich schon verloren.
Sie akzeptieren die Frage
nicht?
Das
heißt, nein, ich akzeptiere die Frage nicht. Das sind natürlich wieder gibt es bei Hof jede Menge von Hofintellektuellen, die dann sehr spitzfindig, immer wenn es natürlich um Kritik, Ideologiekritik geht, dann werden die sehr spitzfindig. Böll nannte diese Leute einmal Hyperdiffs, weil die dann so differenziert werden. Die werden so feinteilig, dass sie sagen, ihr habt ja gar nicht definiert, was eigentlich Demokratie ist.
Das Böll heißt, war aber auch Mitglied beim vom Kongress für kulturelle Freiheit.
Er wurde davon, die waren richtig gut. Das ist auch ein wunderbares Lehrstück.
Was auch eingeseift, sogar die Intellektuellen.
Sogar auch Hannah Arendt. Ja. Also da wurden auch viele, die gar nicht mitgekriegt haben. Die CIA ist also viel toleranter und viel raffinierter, weil sie langfristig denkt, das sollten wir auch lernen, weil sie langfristig denkt, wie man diese Dinge macht. Das ist in der Tat ein interessantes Lehrstück. Aber die Intellektuellen, die jetzt die Aufgabe, die TUIs nennen, hat Brecht die ja genannt, die jetzt die Aufgabe haben, Ideologiekritik, Kritik an der Macht zu zersetzen, die werden immer sehr feinteilig, die werden sehr akademisch und sagen, wie hat er denn eigentlich Elite definiert? Da könnte ich noch akademischer werden und sagen, die verstehen ja gar nicht, was Definition eigentlich heißt, weil es im akademischen Bereich gibt es mindestens ein Dutzend oder zwei Dutzend Definitionen von Definitionen. Dann bin ich noch akademischer als
die. Das heißt, wir sind ja in einem Bereich der Wortklaubereien, dass der Otto Normalbürger aussteigen soll.
Genau,
also
der soll aussteigen.
Und das hat das Gefühl, ich bin zu dumm, jetzt melde ich mich am besten nicht, sonst fällt es
genau,
auf. Das ist die Idee dahinter.
Man will es im Nebel des Akademischen sich verflüchten lassen. Man baut es sozusagen in eine Verschwurbelungstheorie ein, die so verschwurbelt ist, dass die Bevölkerung sagt, habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun. Aber jetzt noch mal zu den Eliten. Ich sage ausdrücklich in allen Dingen, in Vorträgen, auch im Buch, Elite ist von Anfang an ein ideologisches Konzept. Wer dieses Wort in den Mund nimmt, nimmt ein ideologisches Konzept. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Konzept Volk. Die beiden hängen ganz eng aneinander. Wir sprechen nicht davon, von Friedhofsgärtner-Eliten. Wir sprechen auch nicht von Busfahrer-Eliten. Wir sprechen auch nicht von Anstreiche erlitten.
Das
Elite ist immer eine Wertung.
Das heißt, es ist eine klare, eine naturgegebene Hierarchie wird hier verkauft. Die wäre so, Pyramide sage ich jetzt mal, und Elite sind die, die oben sind, weil sie dorthin gehören, weil sie besser sind. Und die anderen, die unten sind, das Volk muss beherrscht werden und ist auch eine homogene Masse. Deswegen, das, wenn ich Sie richtig verstehe, sobald Sie das Wort benutzen, haben Sie die Deutung akzeptiert.
Ja, wir haben eine Wertung akzeptiert. Es gibt Eliten nur bezogen auf Wertigkeitshierarchien. Was unsere Gesellschaft wichtig findet, wo sie eine Wertigkeit zumisst, da gibt es auch immer Eliten. Das heißt, der Elitenbegriff ist immer, drückt immer bestimmte politische, kulturelle Wertigkeiten aus. Insofern ist der Elitenbegriff immer vergiftet, ist immer ein ideologischer Begriff. Es gibt nur einen Begriff bei den Eliten, der nicht vergiftet ist, weil er ganz streng operational definierbar ist. Gibt es auch ein Buch von mir, The Power Elite. Das sind die Machteliten. Denn Macht heißt, das sind die Eliten, die die Macht haben über andere. Das ist ein ganz streng definierter Begriff. Ich benutze den Begriff Elite nur in diesem Sinne.
Und Machteliten kann ja insofern keiner abstreiten. Es gibt ja Entscheider, nenne ich die jetzt mal, die eben für andere entscheiden. Niemand würde sagen, genau, dass es einen Piloten gibt, der entscheidet, wohin die Maschine fliegt.
Genau.
Da gibt es keine Demokratie in der Maschine. Du kannst ja trotzdem genau Orangensaft wählen, aber auf den Kurs des Flugzeugs hast du relativ wenig Einfluss. Der Pilot allerdings auch nicht, weil die Maschine, in der er sitzt, der Sprit, wo drin ist, der sagt eben schon, für welches Ziel es überhaupt reicht. Das ist auch eine Struktur. Aber ich möchte doch mal auf dieses Beispiel kommen. Warum schweigen die Lämmer? Schon diese Metapher ist ja ein Trick, weil es wird vollkommen nicht in dieser Metapher erwähnt und auch gar nicht, kommt gar nicht hin, dass es da einen Hirten gibt, aber der Hirte gehorcht ja dem Besitzer der Herde. Der vom Besitzer redet ja gar keiner. Können Sie das nochmal aufdröseln, dass die Menschen aber trotzdem, es muss einen Besitzer geben. Der Hirte ist nicht der Besitzer. Warum ist diese Metapher, warum ist es so schwer, die zu dekodieren und diesen Besitzer gar nicht zu sehen? Wie gelingt das?
Ja, die Metapher ist ja nicht dazu da, den Besitzer, die Existenz des Besitzers aufzudecken. Die Metapher ist gerade als politische Metapher dazu da, etwas zu verdecken, was sie aber eigentlich, wenn man die Metapher wörtlich nimmt, gerade aufdeckt. Wo ist denn eigentlich und was macht der Hund eigentlich dabei?
Ja, ja. Schäferhund. Der deutsche Schäferhund.
Wie Nietzsche sagte, wenn du das Leben leicht haben willst, bleibe immer bei der Herde, achte den Hirten und ehre das Gebiss seines Hundes.
Ja.
Das ist die eigentliche Metapher.
So. Herr Mausfeld, wie können Sie bei Ihrer ganzen Forschung eigentlich noch so heiter sein? Also glauben Sie, dass dieses, wollten Sie mit diesem Buch und mit Ihrer Arbeit, Ihren Vorträgen, können Sie auch Zuversicht verbreiten? Aber Lächeln kann dann ja befähigen, sogar aus ausweglos scheinenden Situationen hervorzusteigen. Ist dieses Buch dazu geeignet?
Bin ich sehr zurückhaltend. Aber ich sage nur mal, komm gleich drauf, ich sage nur mal was zu dem Hirten, weil das natürlich ein interessanter Punkt ist, dass die ganze Idee der Elitendemokratie, das ist ja ein Widerspruch in sich, das ist ja wie ein fleischfressender, wie ein vegetarischer Löwe oder sowas.
Ja.
Das gibt es nicht.
Ja.
Elitendemokratie ist ein Widerspruch in sich. Die ganze Idee der Elitendemokratie beruht natürlich auf der Annahme, dass es an der Spitze die Eliten, Walter Lippmann, der große Journalist, hat das ja ausgeführt.
Die öffentliche Meinung jetzt wieder erschienen?
Genau. Hat das ausgeführt, dass er sagt, die Eliten sind dem Allgemeinwohl, steht auch schon bei Aristoteles, wenn es Eliten gibt, müssen die dem Allgemeinwohl verpflichtet sein. Mhm. Also ist Teil der Ideologie, dass die Eliten dem Allgemeinwohl verpflichtet sind und dass die dummen Schafe, das dumme Volk, dahin führen, wo es zu seinem eigenen Nutzen gut ist.
Es wäre also geradezu verantwortungslos von der Elite, diesen Job nicht zu machen.
Es wäre Verantwortung. Da ist jetzt ein interessantes, gerade im Neoliberalismus. Der Neoliberalismus besteht ja eigentlich nur aus inneren Inkonsistenzen und Widersprüchen. Der freie Markt, das sind ja alles metaphysische Konzepte, die sind vollständig widersprüchlich. Versteht auch kein Mensch, sagen auch Wirtschaftswissenschaftler, hat Karl Polanyi schon gesagt, das Konzept kann man gar nicht verstehen.
Man muss also gewissermaßen schizophren sein, um zu glauben, man hätte es verstanden.
Genau. Jetzt sagt der Neoliberalismus ja gerade, der hat das Menschenbild des Homo economicus, jeder optimiere seinen Vorteil so gut es geht, dann wird es schon zum Wohle des Ganzen. Sie bleiben aber beim Konzept der Elite, das sind die Einzigen, die nicht ihr Wohl optimieren, sondern die nur am Wohl der Herde interessiert sind. Da knirschen ja auch schon wieder die Bilder, die da sind. So, und jetzt zeigt sich natürlich, und das ist wieder der Anfang, worüber wir sprachen, Das, was der Bevölkerung zunehmend auffällt, ist, dass die gesamte Idee der Elitendemokratie, die ist so grundlegend und so brutal gescheitert wie der real existierende Kommunismus und Sozialismus in der Sowjetunion. Wir haben hier ein massives Scheitern eines Systems. Wie schafft es aber ein System, was so gescheitert ist, und es wäre natürlich so, wie es unsinnig ist zu sagen, das Zusammenbrechen des real existierenden Sozialismus zeigt, dass der Sozialismus zusammengebrochen ist. Ist er nicht. Der ist ja nie versucht worden. Es gibt ja immer ein paar Schlaumeier, die sagen, Sozialismus kann ja nicht funktionieren, zeigt ja die Geschichte. Er ist nie funktioniert, er ist nie unter fairen Bedingungen funktioniert, ausprobiert worden. Das Gleiche gilt jetzt, das wäre es völlig absurd zu sagen, weil die Elitendemokratie so massiv gescheitert ist mit solchen sozialen und ökologischen Zerstörungen, ist die Idee der Demokratie gescheitert. Gibt es ja auch Politikwissenschaftler, die sagen, Demokratie kann nicht funktionieren, sieht man ja.
Ja, wie der Verbrennungsmotor im Grunde überholt.
Ist überholt, ist weg. Ein Konzept, was nicht funktioniert, weil wir sagen müssen, sie wurde nie probiert. Alles, was wir probiert haben, sind Simulationen der Demokratie.
Wir nennen das repräsentative Parteiendemokratie, Sie nennen es auch Kartellparteien. Da sind wir hier bei einem wichtigen Punkt. Stehen Sie noch hinter dem Konzept Parteien oder war das immer auch eine Tarnung, weil das gar nicht geht, weil diejenigen, die man wählen kann, ja vorausgewählt sind? Also kann diese Art von Demokratie überhaupt funktionieren, also diese repräsentative, wenn die, die dort ausgesucht werden, die überhaupt gewählt werden können, von der Elite erst zugelassen werden oder eben auch nicht?
Also wenn man versucht, ein Organisationsmodell, und da gibt es in der Geschichte ganz viele sehr ernsthafte und sehr ausgefeilte Versuche für eine wirkliche Demokratie zu machen, dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie ich es von der Basis hoch organisieren kann, um dann Entscheidungsträger zu haben, damit ich nicht jedes Mal die gesamte Basis zusammenrufen muss, um diese Dinge zu entscheiden. Und auch um Interessenvertretung, denn Demokratie heißt immer große Heterogenität der Gruppen, die da vertreten sind. Diese Gruppen brauchen Interessenvertretung. Um die Geschichte kurz zu machen, man braucht immer eine Art der Repräsentation. Man kommt um eine Repräsentation nicht drumherum. Aber diese Repräsentation muss nach unten immer angebunden sein.
Um legitim zu sein.
Wie in der Rätedemokratie, ja. Wo man gesagt hat, sie muss immer demokratisch legitimiert sein.
Also der Kopf darf sich nie vom Körper trennen.
Genau. Mhm. Also Repräsentation als solche ist nicht schlecht, sie ist notwendig. Das Gleiche gilt für Parteien. Parteien sind ein notwendiges Element, werden immer ein notwendiges Element in der Organisation solcher Strukturen sein. Die Frage ist nur, und das wurde ja auch schon früh thematisiert, Parteien neigen dazu, ist ihre natürliche Disposition, zu bürokratisieren und zu oligarchisieren.
Also eine innere Machtstruktur zu bilden.
Sie bilden eine innere Machtstruktur und sie neigen immer dazu, in den Köpfen der Partei, sich mit den ökonomisch und politisch Mächtigen zu verbinden und damit den Kontakt zur Basis zu verlieren.
Warum tun sie das?
Das scheint offensichtlich, müsste man Organisationstheoretiker fragen, die sein, dass diejenigen, die in der Partei die Macht, in der Partei die Macht haben, automatisch als Macht dient. Macht hat eine sozusagen innere Disposition, sich vergrößern zu wollen und sich ausweiten zu wollen.
Das heißt, die nähern sich immer mit den Eliten an?
Sie nähern sich genau dem an und verbinden sich mit den Machtstrukturen.
Dann bietet man ihnen diese Drehtür an, dass sie auch wechseln können.
Genau. Mhm. Also eben, man kann jetzt nicht sagen, man hatte eine tiefergehende, ernsthafte Erklärung, warum es so ist. Ja. Man kann nur empirisch feststellen, es ist in allen Fällen, die wir hatten, der Fall. Das heißt, wir brauchen ganz massive Kontrollmechanismen, um diese Tendenz einzuhegen. Hat man aber sich nie drum gekümmert, man hat die machen lassen. Mhm. Deswegen wurde schon in 20er Jahren davon gesprochen, die Parteien verselbstständigen sich. Karl Jasper hat 67 das Buch geschrieben, Wohin treibt die Bundesrepublik? Ja. Eine massive Abrechnung mit der Oligarchisierung. Er nennt es Partei, alles vor dem Neoliberalismus. Parteiendiktatur. Die Bundesrepublik, sagt er, ist eine wirklich massive Abrechnung, hat ihm auch gleichermaßen massiven Widerstand eingetragen, mit der Parteienherrschaft. Die Situation hat sich natürlich im Neoliberalismus noch mal dramatisch verschärft. Weil der Neoliberalismus ja gerade dazu geführt hat, dass die Eliten, die früher ein breites Spektrum hatten, sich selbst homogenisiert haben. Früher wurde das Problem thematisiert, was machen wir eigentlich, wenn wir Elitendiskrepanzen haben, Elitenkämpfe. Es gab den Ölindustrie, es gab die Pharmaindustrie, es gab die Agrarindustrie und die haben manchmal sehr divergierende Interessen und es gab immer die Gefahr in Staaten, dass es Interelitenkämpfe gab.
Ja.
Und deswegen kam man auf die Idee, kann man alles in der klassischen Literatur nachlesen, zu sagen, Demokratie ist eigentlich ein guter Trick, zumindest an der Oberfläche Interelitenkämpfe zu vermeiden und sie sozusagen einen Mechanismus zu entwickeln, wie wir sie friedlich, wie wir sie relativ friedlich austragen können.
Das heißt, die Demokratie betäubt nicht nur die Wähler, sondern sie stabilisiert auch die Spitze der Pyramide.
Sie stabilisiert dadurch, deswegen hat man ja die Demokratie-Rhetorik, man hätte ja sagen können, Demokratie machen wir nicht, wir machen gleich Diktatur. Warum fanden es die jeweils Mächtigen so attraktiv, die Demokratie-Rhetorik ab Mitte des 19. Jahrhunderts etwa immer weiter zu treiben, weil sie sagen, das ist... Es gibt keine bessere Revolutionsprophylaxe als Demokratie.
Das müssen Sie nochmal sagen.
Es gibt keine bessere Revolutionsprophylaxe als Demokratie, weil das Volk die Illusion hat, dass es sozusagen selbst bestimmt, worum es geht, indem man die Wahlen, man hat dann das formale Gerüst von Wahlen. Ja, und der Wähler gibt dann alle 4 Jahre seine Stimme ab und hat sie dann eben abgegeben. Ne, wer nur seine Stimme zu Wahlen abgibt, hat sie abgegeben. Und das Instrument, wo man sie dann reingibt, das heißt ja auch nicht zu Unrecht die Wahlurne.
Ja.
Dann ist sie weg.
Ja.
So, das war natürlich ein toller Trick, mit dem man der Bevölkerung suggerieren konnte, alles, was passiert und auch das, worüber ihr euch beklagt, habt ihr ja selbst verursacht. Ihr habt ja genau das so gewählt.
Würden Sie das unterschreiben? Ist das selbst verursacht? Ist man für die Regierung selber verantwortlich, wenn man sie gewählt hat? Oder aber wenn man überhaupt auf den Trick, diesen Simulationstrick reinfällt, ist man selber schuld? Oder sagen Sie, das ist so gut gemacht und so lange eingeführt, dass wenn man auf die Welt kommt, heute hat man ja schon 50 Jahre Gehirnwäsche, liegen ja schon, dass man gar nicht die Chance hat, das zu dekodieren? Hat der Bürger die Chance, das zu dekodieren, nein, ohne den Verschwörungstheoretiker-Stempel
genau,
zu kriegen?
Genau, wir gehen von der Fiktion aus eines mündigen Bürgers, gegen den wir aber mit dem gesamten Medienwesen eigentlich systematisch gegenarbeiten. Denn dieses Konzept funktioniert natürlich nur mit dem mündigen Bürger, wenn es einen öffentlichen Diskussionsraum gibt, in den sich jeder frei und gleichberechtigt einbringen kann, wenn die Bürger alle nicht verzerrt informiert werden und so weiter.
Also es sollte deutlich mehr Facetten geben.
Es müsste ganz andere Prozeduren, also es geht sehr viel tiefer. Es müsste ganz andere Prozeduren der Konsensermittlung und so weiter geben. Das heißt, der Bürger wird für etwas verantwortlich gemacht, wo er gar nicht mehr verantwortlich ist. Also das ist der eine Punkt der Revolutionsprophylaxe. Der andere Punkt ist wirklich die zu sagen, und das war zu dem Zeitpunkt noch wichtig, als es unter den Machteliten noch große, massive Kämpfe gab, einen Mechanismus zu haben, der in möglichst friedlicher Weise Interelitenkämpfe löst. Und auch da war Demokratie, also natürlich nicht echte Demokratie, sondern wir reden jetzt diese entschärfte, eine Demokratie, die ungefährlich ist.
Ja. Für die Machthaber.
Für die Machthaber. Ne, man wollte eine entdemokratisierte, eine risikofreie Demokratie. Und die ist ausgesprochen nützlich. Also die hat sich ausgesprochen bewährt,
muss man sagen. Ist sehr stabil, muss man sagen.
Ist sehr stabil.
Sogar in Zeiten, wo man sagt, eigentlich müssten die Leute an die Decke gehen, sich nur sich gegenseitig in die Kehle.
Ja, genau.
Alles richtig gemacht.
Genau.
Letztendlich. Ich möchte mal ein Bild wählen, wenn Sie mich berichtigen. Das ist wie, es gibt nur einen Supermarkt, der wird gestellt und die Produkte drin kommen auch von außerhalb. Und dann, egal was man wählt, es ist ein Produkt desjenigen, der sie reingestellt hat. Man hat nicht die Chance. Es gibt nur diesen Supermarkt. Man kann nur dort einkaufen und wenn man sich versorgen will, man muss sich versorgen, dann wählt man in jedem Fall immer das Falsche. Es spielt keine Rolle, in welchem Teil des Regals man greift. Man bekriegt eine Vorauswahl und derjenige, der diesen Supermarkt beliefert, ist ganz sicher, dass man nie zu einem Produkt greifen kann, was man nicht bekommen soll, weil es hat er gar nicht in die Wareneingang reingepackt. Könnte man das so sagen?
Ja, das ist eine interessante Parallele, weil ja eigentlich, muss man sagen, auch in dem Bereich die unendlich, man kriegt ja mit, wie viel Geld eigentlich in Werbung fließt, weil die Gewinne, die Google und andere machen, ist Werbegeld. Das heißt, die Milliarden sind ja nicht produktives Geld, sondern Geld, was in die Werbung gesteckt wird, ist kein produktives Geld. Nach der reinen Lehre der freien Märkte ist Werbung eine Marktverzerrung. Mhm. Denn der Markt wird verzerrt und der kann durch, je größer jemand ist, ein Monopolist kann viel Geld da reinstecken, das im Supermarkt nur noch sein und nur noch seine Werbung gesendet wird.
Dass nur sein Produkt überhaupt bekannt
ist. Genau. Das heißt, so wie das Marketing und die Werbung eigentlich nach strenger Lehre eine Marktverzerrung ist, so ist natürlich das politische Manipulieren der Idee des mündigen Bürgers, dessen der die Entscheidungen gewichten kann, der sich ein Bild machen kann, ein freies Bild über die Produkte sozusagen machen kann, wird vollständig verzerrt dadurch, dass es Monopolisten gibt in den großen Konzernmedien, die ihm die Alternativen, die er hat, vorgeben und sagen, du kannst ja auch mal was ganz Linkes wählen wie die FDP oder irgend so etwas. Ja.
Ich verstehe Parteien auch immer häufiger wie Marken, die ihr Produkt verkaufen, ihr politisches Produkt verkaufen, und zwar für den, der sie praktisch querfinanziert oder wo sie später Karriere machen wollen. Ich möchte an dieser Stelle mal auf etwas kommen, was interessant ist. Also erstens habe ich bei Ihnen gelesen, dass 40% der Menschen in Deutschland immer noch den Medien vertrauen. Das finde ich eine relativ hohe Zahl. Und ich möchte von Ihnen mal wissen, welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang überhaupt die Sozialwissenschaften? Hat die Sozialwissenschaft irgendeine Verantwortung für den Status quo?
Also die Medien haben natürlich ein Problem oder eine Aufgabe, dass sie über Mittel verfügen der Informationsbeschaffung und der Wahrheitsermittlung, die ein normaler Bürger nicht hat. Das heißt, die Medien erfüllen eine Aufgabe, die ein normaler Bürger nicht erfüllen kann. Und deswegen brauchen sie eine besonders hohe Glaubwürdigkeit in einer demokratischen Gesellschaft. Sie sind eigentlich so etwas, wenn man das mal in einer Finanzanalogie macht, sie sind so etwas wie die Bundesbank. Sie geben Geld aus an die Bevölkerung und garantieren dafür, dass der Bürger nicht Falschgeld kriegt, sondern echte Währung.
In diesem Fall echte Ware, echte Wahrheit.
Das ist das Versprechen, wie die Bundesbank, wir müssen uns nicht darum kümmern, ob das eingelöst ist oder nur gedruckt ist. Die Bundesbank verspricht das, was sie druckt und ausgibt, echtes Geld und nicht falsch. Geld. Jetzt kommt das Problem, dass die Konzernmedien natürlich gleichzeitig, weil sie mit der Macht verflochten sind, darauf angewiesen sind, Falschgeld auszugeben.
Warum?
Das ist sozusagen, wenn sie das nicht machen würden, würden sie ihre eigene Geschäftsgrundlage entziehen, weil sie dann nämlich Machtkritik beispielsweise, sie müssten die Bevölkerung über die Zustände informieren und über die tatsächlichen Zentren der Macht aufklären. Damit würden sie sich selbst, ohne das Falschgeld in die Bevölkerung zu geben, würden sie selbst die Grundlage. Jetzt wird die Bevölkerung immer sensitiver dafür, dass da auch wieder Ideologie und Realität auseinanderklaffen. Mhm. Die Medien werden nervös und haben jetzt den Trick mit den Fake News eingeführt, um zu sagen, wir sind aber noch die Bundesbank, alles, was wir nicht zertifizieren, ist Falschgeld. Mhm. Das heißt, die Fake News sind eigentlich sozusagen nur der Trick, um das Monopol
auf das eigene Falschgeld.
Um das Monopol auf das eigene Falschgeld zu bekräftigen. So, Sie hatten aber gerade noch eine
zweite. Die zweite Frage ist, welchen Anteil an dieser Stabilität, die trotzdem eine hohe Unzufriedenheit ja trotzdem brodeln lässt, welchen Anteil daran haben die Sozialwissenschaften?
Ja, die Sozialwissenschaften sind von ihrer historischen Genese eng mit der Aufgabe von Techniken sozialer Kontrolle verbunden. Wenn man in die Geschichte der Sozialwissenschaften zurückgeht und fragt, wann sind sie entstanden,
wo?
Mit welchen Zielen, wo sind sie entstanden, die Sozialwissenschaften hängen an der Demokratie. Das heißt, wenn man Demokratie hat, übrigens auch für die weiße Folter, wenn man Demokratie hat, dann braucht man Techniken, um die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass die Demokratie gar keine Volksherrschaft ist, sondern Elitenherrschaft, um das deutlich zu machen. Also entsteht in westlichen demokratischen Ländern die Aufgabe, die Gedanken der Bevölkerung in irgendeiner Weise die Demokratie wieder risikofrei zu machen, indem man sich mit Techniken beschäftigt, wie kann ich eigentlich Einstellungen manipulieren, wie kann ich die Bevölkerung, beispielsweise ein historischer wichtiger Moment war ja Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, die Bevölkerung war ganz friedlich, die wollte das nicht.
Laswell kommt da ins Spiel.
Genau. Wie kann man jetzt die Bevölkerung in möglichst kurzer Zeit dazu kriegen, einen Krieg für gut zu heißen?
Man muss sie geistig fit machen.
Man muss sie geistig fit machen oder auch geistig äquivalent in diesem Fall.
Ja. Man muss sie für etwas begeistern, was sie eigentlich gar nichts angeht. Genau, das geht eben nur durch eine, Sie sagen ja Meinungsmanagement.
Durch Meinungsmanagement. Mhm. Und das hat es natürlich jetzt nehmen wir die alte Sowjetunion, die brauchte das nicht. Sie musste nicht den Geist der Menschen kontrollieren, sie musste den Körper der Menschen kontrollieren. Die Leute konnten denken, was sie wollten, weil es überhaupt keine Rolle spielte, was sie dachten. Mhm. Das spielt ja nur in einer Demokratie, wenn sie die Stimme abgeben, eine Rolle. Das heißt, wo man mit Panzern regierte, braucht man keine Sozialwissenschaften. Die hatten auch eine Psychologie.
Mhm. Am Arbeitsplatz.
Arbeitsplatz, Ingenieurpsychologie, all diese Dinge, das war ganz wichtig. Effizienzkriterien und so weiter zu finden. Aber die klassischen Sozialwissenschaften hängen eng zusammen mit der Entstehung einer Demokratie, die aber aus Sicht der Machteliten keine sein soll. Und diese Situation muss man kontrollieren. Man sieht es an den Themen in den Sozialwissenschaften, die ja sehr stark waren. Einmal bei Gustave Le Bon mit dem
Psychologie der Massen.
Irrationalität der Massen immer zu erklären, um ein ideologisches Fundament zu haben, warum es schon nicht gut ist, weil Demokratie kann ja nicht funktionieren, weil die eh alle blöd sind. Ja.
Dann sind wir bei Propaganda.
Wie kann man Einstellungen kontrollieren? Ja.
Dann sind wir bei die öffentliche Meinung Lippmann.
Genau.
Dann sind wir beim Milgram-Experiment, was auch möglich ist.
Genau. Ja.
Also wir haben alle.
Und insofern muss man sagen, wir haben jetzt mittlerweile über 100 Jahre
Vorsprung?
Sind Milliarden an Forschung da reingegangen. Wie kann man eigentlich die Schwachstellen, nenne ich es mal, sind keine Schwachstellen, aber für Manipulation können sie als Schwachstellen genutzt werden. Wie können die Schwachstellen des menschlichen Geistes genutzt werden, um die Stabilität der ökonomischen und politischen Machthaber sozusagen zu stabilisieren. Und die Sozialwissenschaften haben, es gibt auch andere Teile, die sich dann sozusagen aus ernsthaftem Erkenntnisinteresse mit anderen Dingen beschäftigen. Aber im Kern muss man sagen, die Blüte der Sozialwissenschaften fällt genau mit diesen Dingen zusammen.
Die wir dann eben auch sehen, die auf anderen Feldern auch arbeiten, da fällt das uns so gar nicht so auf, zum Beispiel Werbung.
Genau.
Ja, oder Werbeagenturen oder PR-Agenturen aus Propaganda wurde.
Genau, in der Parallele wieder ist genau eigentlich der gleiche Bereich. Mhm.
Diese Sozialwissenschaften sind auch heute beratend tätig. Sie haben auch Barack Obama beraten, ich sage mal anschubsen, um was eigentlich Herrn Obama verkünden zu lassen, sodass es von allen aufgenommen wird.
Ja, da kann ich, das ist ein gutes Stichwort, um zu der Frage von vorhin, die ich noch nicht beantwortet hatte, mit Hoffnung.
Stimmt, da war was.
Da war was. Mit Hoffnung. Es gehört auch zu den Techniken der Manipulation, eine Schwachstelle unseres Geistes, die keine ist, aber genutzt werden kann für Manipulation, auszunutzen, nämlich das Bedürfnis nach Hoffnung. Wir haben ein Bedürfnis danach, dass es eine Chance gibt, wenn man handelt, dass die Dinge irgendwie, wenn nicht gut, so doch irgendwie besser werden. Wir halten es nicht aus. Hoffnungslosigkeit ist eigentlich das Schlimmste. Gibt es auch Experimente zu. Wenn ich Leute experimentell in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit treibe, ist Ende.
Lethargie ist am Ende tödlich.
Lethargie ist tödlich. Mhm. Ich muss aus dem Zustand der Hoffnungslosigkeit raus, weil die Hoffnungslosigkeit intrapsychische Spannung aufbaut, die sich irgendwo entladen müssen. Da gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich werde depressiv, ich werde suizidal, ich verletze mich selbst. Es gibt alle möglichen Techniken, die nur dazu dienen, die nicht aushaltbare intrapsychische Spannung, die mit Hoffnungslosigkeit zusammenhängt, irgendeiner Weise abzubauen. Oder ich mache ein anderes Modell, ich externalisiere die Spannung, die damit verbunden sind, indem ich jetzt sage, der Grund für die Hoffnungslosigkeit sind die anderen.
Ich muss also, die Aggression braucht ein Ziel, was möglichst nicht mit dem Originalziel zu tun haben sollte.
Genau, ich
dem Auslöser.
Ich brauche ein Ablenkziel, an dem ich sozusagen meine intrapsychischen Spannungen loswerden kann. Das ist ein Standardmodell, das machen alle Psychopathen. Jemand, der einen Psychopathen als Abteilungsleiter hat, weiß, der Abteilungsleiter fühlt sich wunderbar, weil er alle leiden lässt. Die ganze Abteilung leidet. Das ist das Externalisieren von intrapsychischen Spannungen. Der Einzige, der nicht leidet, ist eigentlich der Psychopath in der Abteilung, nämlich der Abteilungsleiter. Das heißt, man kann externalisieren und es auf Ablenkziele ableiten, weil es für einen selbst eine bessere Möglichkeit ist, als zu sagen, ich richte jetzt die ganzen inneren Spannungszustände richtig sozusagen auf mich. So, und dieses Bedürfnis nach Hoffnung, das ist natürlich zurück zu Obama. Obama war der Weltmeister im Hoffnungsmanagement.
Er hatte Helfer.
Er hatte Helfer, okay. Das Team Obama. Nein, aber es ist eine schöne paradigmatische Studie, wie man das Bedürfnis nach Hoffnung ausnutzen kann, weil die Leute nach Hoffnung geradezu, das ist Teil unserer Natur, ja. Wir sehnen uns geradezu nach Hoffnung. Wenn ich mir dann anschaue, was war die tatsächliche Politik, dann sieht man, das ist eine völlige Diskrepanz zu dem, was Obama tatsächlich gemacht hat. Er hat noch im letzten Jahr seiner Amtszeit über 25.000 Bomben auf 7 arabische Länder geworfen. Er hat die meisten Deportationen aller US-Präsidenten durchgeführt. Er hat die meisten Drohnenmorde durchgeführt. Er hat die größten Waffenexporte aller US-Präsidenten durchgeführt. Das heißt, der Leistungsrekord von Obama hat mit der Ideologie, die er den Leuten vermittelt hat, überhaupt nichts zu tun.
Auch also das ist eine einzige Mogelpackung.
Das ist eine einzige Mogelpackung.
Die Leute hielten ihn für Martin Luther King, weil er eine ähnliche Hautfarbe hatte. Aber das war es dann auch schon an Gemeinsamkeiten.
Er hat das ja sehr gepflegt an seinem Schreibtisch. Er hatte 2 Bilder von Martin Luther King in seinem Arbeitszimmer und hat gesagt, darauf bezieht er sich. Das ist ein Missbrauch. Das ist ein Missbrauch einer Person, die etwas ganz anderes vorhatte. Obamas Change in Hope-Kampagne wurde folgerichtig auch von der amerikanischen Werbewirtschaft als ein Meisterstück, man sagte nicht Propaganda, aber ein Meisterstück des Marketing.
Hat einen Preis sogar bekommen.
Hat einen Preis dafür
bekommen. Erster Preis für diese Kampagne.
So, Obama ist aber bis heute einer der Lieblingspräsidenten des linksliberalen Milieus, die ihn sagen, wir brauchen wieder so etwas in den USA wie Obama. Das heißt, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt jemanden haben, der einfach in völlig unkultivierter, einfach ein unberechenbarer Rüpel.
Ja, Rüpel.
Ist ein Rüpel. Ja. Obama hat dasselbe eigentlich in kultivierter Form gemacht.
Er war sophisticated und das muss man sagen, man muss ja kein Freund von Donald Trump sein, man muss überhaupt kein Freund von Machteliten sein, aber es ist doch erstaunlich, dass die Presse, nachdem Donald Trump es geworden ist, die Presse war davon überrascht, Tag und Nacht nur schreibt, dass an dem Mann alles schlecht ist, aber er hat keine eigenen neuen Kriege angefacht bis heute, während der Vorgänger, ich habe das oft erwähnt, jeden Tag in seiner Amtszeit Kriege geführt hat, was ein einsamer Rekord ist. Trotzdem war er und ist bis heute der Liebling.
Einziger Präsident, der während seiner gesamten Amtszeit kontinuierlich Krieg geführt hat.
Ja. Was sagt das denn eigentlich über unsere Medien, unsere Presse, unsere Intellektuellen? Wissen die das nicht oder wollen sie nicht wahrhaben oder stehen sie auf der richtigen Seite? Weil der Mann hat getan, was Nötiges. Oder hat man sie gekauft?
Ja, ist eine schwierige Frage, weil immer, also es gibt sozusagen aus großer Distanz 2 Antworten. Eigentlich stand der Geist immer links. So, insofern kann man sagen, es gibt einen Aspekt von intellektueller Sein, der gerade sagt, der Intellektuelle, das gehört zum Wesen des Intellektuellen, der ist der Wahrheit verpflichtet, der Intellektuelle lässt sich nicht von der Macht kaufen. Diese Art von Intellektuellen, war aber immer eine Minderheit, hat es gegeben. Jetzt gibt es die sich gerne selbst als Intellektuelle bezeichnen, aber eigentlich nur die Wasserträger und Bannwarte sozusagen der Mächtigen sind, die eine sehr spezifisch ist, auch alles vielfach untersucht worden, Bourdieu und viele andere und Chomsky ist vielfach untersucht worden, die sagen, dieser Intellektuelle sieht seine Aufgabe darin, die Macht zu stabilisieren.
Also aus heutiger Sicht sind das die linken Imperialisten. Die sagen, es muss eine Supermacht geben und die das links Weil es muss einen Weltpolizist geben.
Das, genau.
Ein Imperium kann aber ja gar nicht.
Genau.
So, aber das sind, wir sind linke Imperialisten, obwohl das in sich eigentlich ziemlich, eine ziemlich bösartige und sich ausschließende Kombination ist.
Man kann, ne, das gibt es in der Tat, die sich dann auch komischerweise links nennen, sind aber Anti-Linke, die sagen, man kann Menschenrechte und Demokratie und all diese Dinge am besten verwirklichen im Schulterschluss mit USA, Israel und anderen.
Und mit Bombenteppichen.
Und mit Bombenteppichen. Ja. Das sind natürlich auch wieder intellektuelle und auch moralische Pathologien oder Perversionen, sodass man sich nur fragen kann, wie kommt es eigentlich, wie kann es eigentlich zu solchen Entwicklungen kommen? Aber dass es immer den Typ des Intellektuellen gegeben hat, ne, den Brecht ja dann Tui
nennt.
Tui nennt, nämlich die Vermieter des Geistes. Intellektuelle kann man über Thinktanks. Und es gibt heute, wir müssen uns klammern, es gibt heute 6.000 bis 7.000 Thinktanks und die meisten sind in den 80er Jahren entstanden.
Und haben irgendwie das Wort Democracy im Namen.
Ja, genau. Es gibt sozusagen eine ganze Sicherheitskette von Thinktanks, in denen die Intellektuellen, mittlerweile haben wir ja auch die Universitäten kommodifiziert, das heißt auch die Universitäten sind Teil dieses Stabilisierungssystems, wo man sich den Geist kaufen kann und die dann, sobald irgendwo im System etwas auftritt, wo die Stabilität der Macht gefährdet ist, gibt es Artikel von Intellektuellen, die dann genau diese Art von Zersetzung, es geht ja ganz wichtig ist immer, dass alle emanzipatorischen Bewegungen, noch bevor sie da sind, müssen die zersetzt werden.
Also auch die Friedensbewegung.
Auch die es wird alles zersetzt. Das heißt, die Intellektuellen, wenn man mal einen etwas biologistischen Vergleich machen will, die Intellektuellen sind eigentlich so etwas wie die Makrophagen der Macht. Die Makrophagen sind ja der evolutionär älteste Teil unseres Immunsystems. Das heißt, die Makrophagen, die Fresszellen nennt man die auch.
Liegen auf der Lauer.
Die Fresszellen sind dazu da, zu entscheiden, ist etwas Teil des Systems oder gefährdet etwas die Stabilität des Systems. Und sobald etwas die Stabilität des Systems gefährdet, müssen die Fresszellen aktiv werden, um dafür zu sorgen, dass die Stabilität des Systems nicht gefährdet ist. Das heißt, Macht und Fresszellen gehören sozusagen zusammen, sonst könnte es keine, das ist das alte Humesche Problem, 18. Jahrhundert, David Hume, der gesagt hat, wie kommt es eigentlich, dass eine Minderheit von Leuten eine Mehrheit mit so leichter Hand regieren kann, denn die Macht liegt doch eigentlich immer, schon aus physischen Gründen, bei der Mehrheit.
Deswegen ist Zersetzung so wichtig. Es darf keine Solidarität an der Basis geben. Und von daher sieht man eben auch die vielen Splitterparteien, die wichtig sind. Da fällt natürlich das Bild ein, meisterlich damals Hill & Knowlton, diese Werbeagentur, die ja schon viele Jahrzehnte gearbeitet hat, dann zuletzt eben dieses Mädchen beschafft hat, was dann eben gesagt hat, ich komme gerade aus einem irakischen Krankenhaus, da haben sie Kinder auf den Boden geschmissen. Das ist Organisation, um Menschen für etwas fit zu machen. Aber weil Sie jetzt gerade das Wort links und rechts benutzt haben, es ist heute wahnsinnig schwierig, wenn man diese Begriffe nutzt, links und rechts, jemanden zu finden, der dann weiß, was man meint, wenn man darüber spricht. Lassen Sie uns links und rechts dahingehend definieren, wie beurteilt denn links und rechts eigentlich das Menschenbild und Macht? Können Sie das mal aufschreiben? Was ist für Sie das, also mit dem im Fokus, links und rechts? Wo ist da der Unterschied oder gibt es den gar nicht?
Also die einfachste, wenn man, das ist natürlich ein gigantischer Spaghettihaufen, wenn man sich Klarheit wieder gewinnen will bei solchen Begriffen, ist es immer lohnend, wieder an die Anfänge zurückzugehen. Links im Sinne der Aufklärung war eigentlich immer universelle Menschenrechte, Demokratie und so weiter. Und rechts war alles, was die Stabilität der Macht, sei es der Kirche, sei es des Adels, also die herrschenden Machtverhältnisse erhalten wollte. Man kann es auch anders formulieren und kann sagen, links waren diejenigen, die auch die in der Lage waren, ihre persönliche Perspektive auf die Gesellschaft zu universalisieren, in größeren Kategorien zu fassen und zu sagen, es geht nicht nur um meine persönlichen Interessen, wie der Bourgeois, es geht nicht nur um meine persönlichen Interessen, sondern es geht auch um die Interessen der Gemeinschaft und die Zukunft meiner Kinder.
Also angewandter Humanismus.
kann man so nennen, zu sagen, ich bin nicht nur in der Lage, die Welt aus meiner Perspektive zu sehen, sondern ich kann gleichzeitig die Welt auch aus einer universalisierbaren Perspektive der Gemeinschaft sehen. Und dann entstehen aus diesen beiden Perspektiven immer Spannungsverhältnisse. Denn wenn ich mich für die Gemeinschaft einsetze, kann das immer sein, dass es meinen eigenen Interessen hier und jetzt im Moment zuwiderlaufen kann.
Würden Sie sagen, ein Abschied vom Egoismus, der ja jeder Mensch in sich hat?
Nicht ein Abschied. Wir sollen ihn
neu gewichten.
Wir müssen ihn hinnehmen. Ja. Wir müssen dieses Spannungsverhältnis überhaupt auszuhalten lernen. Wir müssen sagen, ja, diese Spannung, wenn wir eine menschenwürdigere Gesellschaft wollen, müssen wir in der Lage sein, das Spannungsverhältnis zwischen meinen Interessen und universalisierbaren Interessen überhaupt erst zu erkennen und auszuhalten.
Also das heißt, diese Art von links, wie man auf sich und andere schaut und sich als Teil eines sozialen Körpers betrachtet, das hat sehr viel mit Kant zu tun dann.
Hat auch was mit Kant zu tun.
Eine Moral, die über einen selbst hinausgeht und anderen keinen Schaden zufügt, obwohl man das könnte, weil man sagt, runtergebrochen, das tut man einfach nicht. Das hat keine Manieren, das macht man einfach nicht. Man kann leben und leben lassen.
Man könnte es zum kategorischen Imperativ in Beziehung setzen, aber es ist noch eine andere Analyseebene, weil der kategorische Imperativ ist ein moralisches, was sich an mich richtet. Hier geht es aber um das Verhältnis von Menschen in einer Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft muss ich andere Perspektiven, ich muss sagen, der andere hat ganz andere Interessen als ich. Und in einer Gesellschaft gibt es ein riesiges Spektrum, große Heterogenität von verschiedenen Interessen, die muss ich überhaupt erstmal akzeptieren und hoffen, dass wir aus dieser Heterogenität unterschiedlicher Interessen zu einer Art von politischer Entscheidungsfindung kommen, die nicht nur individuelle Interessen befriedigt, sondern auch den Wert des Ganzen. Der Rechte ist ja traditionell eben auch der Reaktionär. Der Rechte sagt, meine Interessen über alles. Das Einzige, woran ich das messe, ich habe jetzt, Königstum, Kirche, habe ich eine gute Position. Und diesen Status quo meiner Position, den möchte ich nicht gefährden. Das sind erstmal die historischen, sozusagen die historischen Ursprünge. Das hat sich jetzt natürlich über die Geschichte massiv aufgeladen mit allen möglichen anderen Dingen.
Das ist also schwer kontaminiert.
Das ist schwer kontaminiert. Links ist kontaminiert dadurch, dass es sehr früh auch schon mit autoritären, totalitären Ansprüchen aufgeladen wurde, wie beispielsweise im Bolschewismus.
Dann gibt es also genauso eine Machtpyramide. Also links ist nicht mehr gleichbedeutend, dass man die Machtpyramide ablehnt, sondern sie ist auch ideologisch aufgeladen.
Genau,
die ist auch in Fallen getreten.
Aufgeladen. Da haben wir eigentlich wieder sozusagen repliziert das Verhältnis von Volk und Elite. Ja. Nur sind es eben jetzt Avantgarden von Funktionären, die dem Volk sozusagen sagen, wie es zur Revolution geführt werden kann. Eigentlich muss man sagen, die Diskussion ist so hoffnungslos kaputt. Die ist so hoffnungslos kaputt, dass man mit den Begriffen links und rechts eigentlich nichts mehr machen kann. Also ich vermeide sie und sage dann lieber, ich verwende dann lieber das Wort radikaldemokratisch. Eine ernsthafte Demokratie, die ist nichts anderes als im Sinne der Aufklärung links. Nur wenn man das Wort links nimmt, hat man eine ganze Bagage sofort an Problemen und man wird eigentlich auf Ablenkthemen, das ist ja auch ein ganz großer Trick in der Macht. Wir müssen ganz viele Ablenkthemen aufmachen, wo die Leute draufgehen, damit die Veränderungsenergie sich nicht auf die Zentren der Macht richtet. Die Leute sollen ja nicht mehr wissen, dass es Zentren der Macht gibt, sondern man schlägt sich dann die Köpfe ein, dass gerade die Spaltung emanzipatorischer Bewegungen, was das wahre Linke ist. Das ist gewünscht.
Also Ursache und Wirkung soll man nicht mehr zusammenbringen. Lassen Sie uns an dieser Stelle konkret über das sprechen, was wir medial und auch auf der Straße in Chemnitz erleben. Können Sie diese Wut, die wir dort auf der Straße erleben, die ja auch was mit Flüchtlingen zu tun hat, Syrer, Iraker und die soziale Situation in Chemnitz, bringen Sie das irgendwie zusammen? Können Sie mir erklären, was sich dort abspielt? Weil egal, was man sagt als Journalist, heißt es immer, das ist eine falsche Interpretation. Spielt da Rassismus eine Rolle? Spielt da Sozialabbau eine Rolle? Spielt da diese Spielchen-Elite gegen Volk eine Rolle? Was sehen wir dort? Ist das für Sie überraschend oder sagen Sie, nö, eigentlich Wiederholung kennt man schon und die Menschen merken es nicht?
Ja, das ist wieder ein Thema, wo man sagen muss, sehr vorsichtig sein, wie die Fragen schon formuliert. Man kriegt eine Frage vorgehalten, Mikrofon kriegt man vorgehalten. Man soll jetzt mal sagen, wie man das sieht und man ahnt schon, wie bei fast allen politischen Fragen. Die eigentlichen Probleme liegen, das ist eine gute Faustregel, die eigentlichen Probleme liegen nie da, wo sie zu liegen scheinen. Man will uns glauben machen, dass da und da Probleme liegen. Man möchte gerne, dass man den Blick in die Richtung lenkt. Die eigentlichen Probleme liegen, eine gute Faustregel für fast alle politischen Probleme, liegen an ganz anderen Stellen. Also müsste man jetzt fragen, wo liegen denn die eigentlichen Probleme, damit man nicht sofort wieder in die Schablonen reinkommt, zu sagen, Chemnitz zeigt ja, dass Links- und Rechtsextremismus beide gleichermaßen gefährlich sind.
Herr Mausfeld, wo liegen die eigentlichen Probleme?
Die eigentlichen Probleme liegen, jetzt sind wir wieder bei des Kaisers neuen Kleider, die Binsenwahrheiten, die liegen darin, dass viele Leute, ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung, sich abgehängt fühlt. Sie fühlen sich abgehängt und sie fühlen relativ zu anderen, sie haben das Gefühl, dass sie ungerecht, in irgendeiner Weise ungerecht behandelt werden. Was auch wieder heißt, sie haben ein unbewusstes Gespür dafür, dass sie nicht Opfer einer Naturgewalt der Globalisierung sind, sondern dass sie Opfer von menschlichen Entscheidungen. Und die Länder der ehemaligen DDR sind abgehängt, die sind Opfer von bewussten politischen Entscheidungen. Da haben wir schon einen gewissen Nährboden für dieses Gefühl, abgehängt zu sein. Das spüren die Leute. Sie verstehen es nicht richtig, aber sie spüren es. Das heißt, die Leute verstehen das meiste falsch, sagte Tucholsky, aber sie fühlen das meiste richtig.
Das heißt,
und jetzt kommt, was machen Sie jetzt mit diesem Gefühl des Abgehängtseins?
Das muss kanalisiert werden.
Das ist jetzt eine große psychische Energie. Ich bin betrogen worden, relativ, abgehängt sein ist immer relativ zu anderen. Ich bin betrogen worden. Was machen Sie jetzt damit? Jetzt kriegen Sie Geschichten angeboten, und auch das hängt wieder mit unserer Natur zusammen, dass der Rechtspopulismus Ihnen eine Geschichte anbietet. Er bietet Alternativen an, wo der Neoliberalismus sagt, es gibt keine. Da weiß man, das kann gar nicht sein, dass es keine Alternativen gibt. Da aber sonst niemand Alternativen anbietet, sind die Rechten die Einzigen, die sagen, doch, es gibt eine Alternative.
Also sie benennen einen Schuldigen, damit man sich für diese Partei oder diese Richtung entscheidet, um dann wieder in eine Richtung gelenkt zu werden.
Ja, oder überhaupt erstmal eine Konzeption Rückkehr zu Volk und Vaterland. Denn das rechte Narrativ bietet ja auch wieder, der Neoliberalismus sagt, es gibt keine Gemeinschaft, Thatcher. Es gibt nicht so etwas.
Es gibt nur Individuen.
Es gibt nur Individuen, die ihre Nutzen verfolgen. Es gibt keine Gemeinschaft. Das rechte Narrativ sagt, doch, Volk und Boden, es gibt eine Gemeinschaft unseres Volkes. Das rechte Narrativ ist eine wunderbare Komplexitätsreduktion. Man kann es sofort annehmen. Und es trifft auf Bedürfnisse, die der Neoliberalismus eigentlich erst hat entstehen lassen.
Das heißt, es nimmt Angst weg, erst einmal. Orientierung wird geschaffen.
Genau, es wird Orientierung.
Man hakt sich unter und das ist ein bisschen sicherer auf diesem Deck.
Das ist alles schaukelt. Ganz wichtiges weiteres Stichwort, weil die Angst, es ist das Gefühl des Abgehängtseins und es ist auch die bewusste, was ja auch Teil des Demokratiemanagement ist, ohne Angsterzeugung, haben ja auch viele gesagt, kann man Demokratie nicht managen. Die Angsterzeugung, das Gefühl von Unsicherheit, der Neoliberalismus dient dazu, ganz bewusst Unsicherheit, ganz explizit, ganz systematisch, wurde ganz deutlich ausgesprochen, Unsicherheit zu erzeugen. Der Mensch braucht aber, wir haben ein ganz natürliches Bedürfnis, unsere Lebensplanung, bis auf Meteoriteneinschlag und was sonst so kommen kann, aber unsere Lebensplanung möglichst berechenbar zu gestalten. Wir brauchen eine, in den Grenzen, die die Natur uns lässt, brauchen wir eine Berechenbarkeit unserer Lebensplanung. Diese Berechenbarkeit ist mit dem flexiblen Menschen, mit dem flexiblen neuen Menschen des Neoliberalismus vollständig verloren gegangen.
Das heißt, wir verspüren eine innere Unsicherheit.
Eine innere Unsicherheit erzeugt ganz natürlich Ängste. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, was machen wir mit den Ängsten? Externalisieren ist natürlich der einfachste Trick, zu sagen, wir richten sie auf die sozial Schwächsten. So, insofern ist das sozusagen der Preis, den der Neoliberalismus für seine angebliche Alternativlosigkeit zahlt, ist genau die, dass diese Energie, auch die Veränderungsenergie, sich jetzt auf eine sehr, mit den dunkelsten Seiten des Menschen sozusagen, dahin richtet, wo der Widerstand am geringsten ist, nämlich auf die sozial Schwächsten. Mhm.
Das heißt, in diesem Fall wären dann es Flüchtlinge, die auch das noch entwurzelt wären. Sie sind unten und sie sind noch entwurzelt. Genau. Sie sind also noch tiefer als die, die abgehängt sind.
Ja. Mhm.
Jetzt könnte man, um beim Beispiel zu bleiben, sagen, ja, aber es waren doch Iraker und ein Syrer, die an einem Verbrechen beteiligt waren. Das waren doch keine anderen. Das waren ja Flüchtlinge, die haben hier nichts zu suchen. Und ich habe die nicht reingelassen. Wie gehen Sie damit um?
Da gehe ich gar nicht mit um, weil dieses Beispiel, ich kann beliebige andere Beispiele, dieses Beispiel ist schon manipulativ gewählt, das ist schon manipulativ. Wer die Frage formulieren kann, kann eigentlich schon die Antwort bestimmen. Ja, der US-amerikanische Schriftsteller Thomas Pynchon hat mal gesagt, wenn Sie es schaffen, dir die Fragen vorzugeben, die Sie stellen, dann brauchen Sie sich über die Antworten keine Sorgen mehr zu machen.
Gut, wie müsste
wenn man... Wenn man eine solche Frage so vorgeht, das ist wie die, es gibt ja eine alte Scherznummer, die Frage, haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ja.
Stimmt es, dass Sie Ihre Frau nicht mehr schlagen?
Dann kann man ja oder nein sagen, man ist immer in der Falle. So kann ich genauso sagen, erstens machen deutsche Männer genau dasselbe, man muss sich die Statistiken, es sind viele ernsthafte empirische Fragen, die man sich ansehen muss. Was passiert eigentlich mit den vielen Leuten, die man, Ausländerinnen, die man zur Krankenpflege ins Inland lässt oder die vielen Prostituierten aus dem Ausland, die man in der... Diese Sache ist vollständig verquer, wenn ich auf diese Ebene der Fragestellung komme. Was nicht heißt, dass wir nicht ein ernsthaftes Problem haben. Wir haben ein ernsthaftes Problem, was diskutiert werden muss, für das es keine einfache Lösung gibt. Und dieses Problem wird sich in den nächsten Jahrzehnten massiv durch unser Zutun wird sich dieses Problem massiv verschärfen.
Was ist das für ein Problem?
Das Problem, das Migrationsproblem, es geht ja nicht nur um Asyl, es geht auch wirklich um Wirtschaftswanderungen, weil wir die wirtschaftliche Grundlage, wir haben sie ja nicht nur zerbombt in den arabischen Ländern, sondern wir haben auch mit EU-Wirtschaftspolitik in Afrika beispielsweise Lebensgrundlagen entzogen. Das heißt, wir sind für einen Teil dieser Dinge mitverantwortlich. Und wenn man sich dann sagt, wir haben 250 Milliarden haben wir für die Bankenrettung ausgegeben. Ohne dass in der Bevölkerung ein Aufschrei kommt, zu sagen, ja, jetzt fehlt uns ja das Geld für die Infrastruktur oder so etwas. Wir haben keine Probleme, den Kampf gegen die Steuerhinterziehung, das sind ja auch immer interessante Konzepte. Man muss immer schon die Fragen sind schon faul. Kampf gegen Terror, Kampf gegen Steuerhinterziehung, Kampf für die Friedenssicherung. All diese Kämpfe sind ja vergeblich und die Bevölkerung zahlt Milliarden dafür. Ja, wir haben, ich glaube, der Etat der NATO lag im 2016 bei 850 Milliarden. So eine Zahl kann man sich gar nicht vorstellen.
Kann man sogar in Kiel von Essen gehen.
Die der Deutsche für die Friedenssicherung, wir sind so friedensbewegt, dass wir mit Steuerzahlergeldern 850 Milliarden für die Friedenssicherung zahlen. Weil die hilflose NATO, sonst kein Russland hat 66 Milliarden, ja. Also das 13-fache dessen, was der russische Etat ist, geben wir für die Friedenssicherung aus. Die USA haben seit 2001 für den Kampf gegen den Terror 5 bis 7 Billionen, die Nullen kriegt man nicht auf dem Blatt Papier, Billionen ausgegeben. Das heißt, der Steuerzahler zahlt und zahlt und zahlt für Programme. Gleiche ist für die Steuerhinterziehung, die gar nicht, könnte man jetzt sagen, die sind ja gar nicht erfolgreich. Das stimmt aber nicht. Die sind hoch erfolgreich. Das Gleiche gilt für den Kapitalismus. Der Kapitalismus ist nicht gescheitert. Der Kapitalismus ist erfolgreich für die, die ihn betreiben. Das Gleiche gilt für Krieg. Krieg ist ein mächtiges Geschäft und Krieg ist das mächtigste Geschäft der Wirtschaftsgeschichte. Das ist die Kommodifizierung von Angst, von Fremdenhass, und so weiter.
Das heißt, das, was wir an innerer Sicherheit oder Unsicherheit spüren, dem ist ja eine Außenpolitik in allen Bereichen, wirtschaftlich und auch bombenteppichmäßig vorangegangen. Das blendet man aber immer aus. Wieso gelingt das? Warum kriegen Menschen nicht die Kurve? Überall, nicht nur in Chemnitz, überall. Und blenden das immer aus, sagen, da kam einer aus dem Ausland, die gehörten hierher, der hat auf einen Deutschen eingeschossen, da ist ein so, und der muss jetzt weg. Warum sagt man nicht, okay, das ist eine lange Baukette, aber was war denn davor? Warum kommt überhaupt her? Haben wir was damit zu tun? Das geht mich alles nichts an.
Man schneidet selektiv.
Warum will man das nicht wahrhaben?
Raus und man muss sich, weil...
Hat das mit Ohnmacht zu tun, nach dem Motto, ich kann es ja... ich habe die auch nicht eingeladen. Warum will man das nicht wahrhaben?
Weil die ganze Formulierung der Frage im Grunde schon wieder ideologisch verseucht ist, weil man sieht, dass all diese Programme, Friedenssicherung, angebliche Friedenssicherung, Steuerhinterziehung, es wird in Deutschland so viel Steuern hinterzogen, jedes Jahr wird ein angeblichen Riesenkampf gegengeführt, dass man das ganze Sozialnetz damit finanzieren könnte. Man sagt dann, ja, wir müssen diese Bemühungen intensivieren, weil sie nicht erfolgreich sind. Doch all diese Programme von NATO bis sonst was sind sehr erfolgreich, weil ihr Witz gerade daran liegt, dass sie nicht erfolgreich sind.
Denn wenn sie da sind wir beim Perspektivwechsel. Man muss die Perspektive der Eliten einnehmen.
Man muss sagen, das, was sozusagen als Nichterfolg, Kampf gegen den Terror, war hoch erfolgreich für die Interessen der USA. Das hat ja der amerikanische Steuerzahler letztlich gezahlt. Das heißt, all diese Programme, wo gesagt wird, die waren bisher nicht erfolgreich, müssen wir intensivieren. Ihr Erfolg liegt gerade daran, dass sie nicht erfolgreich sind, weil man sie für was ganz anderes braucht, nämlich einmal als Programme der Umverteilung von unten nach oben.
Also eine Refeudalisierung im großen Stil.
Und man braucht sie als Programme der Angstinduktion. Das war ja Ihre Frage. Wir haben gigantische Programme. Kampf gegen den Terror ist ein gigantisches Programm zur Angstinduktion in der Bevölkerung. Wenn das jetzt anfängt, aber sozusagen aufzufallen, weil im politischen Bereich gesagt wird, es gibt keine Alternativen mehr, dann muss die Bevölkerung, die spürt, dass da was im Argen ist, muss die Energie gegen irgendetwas richten. Und jetzt entsteht das, was Rechtspopulismus hat ja nichts mit Rechtsextremen zu tun, wird zwar immer mit an die Wand gemalt, das Potenzial von Rechtsextremen in Deutschland ist konstant seit Jahren bei etwa 5-6, je nach Untersuchung, 5-7%. Das sind diejenigen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben. Jetzt gibt es vielleicht nochmal 15% oder so etwas, wo man sagt, die sind antisemitisch, die haben rassistische Vorurteile und so weiter. Dieses Potenzial ist auch konstant über die Jahrzehnte. Und man muss sagen, ein Großteil dieses Potenzials ist in die ehemaligen Volksparteien, die heutigen Kartellparteien, eingebunden. Das ist ja auch die Funktion von Parteien, diesen
freien Radikalen dunklen, in der Heimat zu bieten.
Diesen dunklen Aspekten sozusagen, sie zu absorbieren und in gewisser Weise unschädlich zu machen. Ein Großteil des rechtsradikalen Potenzials ist in den normalen Parteien eingebunden, war es immer. Strauß hat gesagt, rechts von uns gibt es nur die Wand. Der Rassismus war in den Kartellparteien immer. Das war
von Stoiber bis
Von Stoiber bis zum Asylkompromiss 93 wurde massiv nationalistische, rassistische Vorurteile bedient. Das heißt, diese rechte Nationalismus, rassistische, kulturrassistische Teile wurden von den Kartellparteien immer sozusagen als Funktion mitverwendet. Damit stellt sich jetzt die Frage, warum gehört es heute zum Gutmenschensein? Warum ist das gegen Rechtssein plötzlich eine Art Identifikationsmechanismus für alle guten Menschen? Das ist natürlich der Trick, mit dem die Kartellparteien ihre immer mehr gefährdete neoliberale Mitte zu stabilisieren suchen.
Ach, aber das willst du doch nicht, das hatten wir doch alles schon mal. Da musst du jetzt zu uns kommen.
Wir malen das sozusagen an die Wand. Eigentlich ist der Rechtspopulismus nichts anderes als die Kehrseite des Neoliberalismus. Die gehören zusammen und er taucht da auf europaweit, wo diese Alternativlosigkeit da ist. Der Rechtspopulismus wird aber jetzt verwendet, um zu sagen, wir Guten müssen sozusagen zusammenhalten. Es ist aber nicht der Rechtspopulismus, den die neoliberalen Kartellparteien fürchten, weil sie große Teile von diesem Gedankengut selbst in ihren Rändern oder sonst wo haben.
Das ist praktisch eine Art Impfstoff, den sie selber brauchen,
Das ist ein Triebstoff, den sie brauchen, sozusagen, um sich zu festigen. Sie nutzen es aber jetzt wieder mit der Verklammerung von rechts und links. Das, was die neoliberalen Kartellparteien gefährdet, sind natürlich die Denkrichtungen, die an die Wurzeln gehen und sagen, hier ist was grundlegend falsch. Hört mal mit dem ganzen Ausländer und Flüchtling, diese Fixierung auf das Flüchtlingsthema. Hier ist ein ganz anderes Problem, ein viel grundlegenderes Problem. Das würde ihre Existenz gefährden. Also nutzen Sie jetzt den Kampf gegen rechts, um damit eigentlich auch einen Kampf gegen links zu führen. Und das sieht man jetzt bei der Sammelbewegung, mit welcher Hysterie da reagiert wird, selbst auf Seiten der sogenannten Linken.
Die sich sofort distanzieren.
Die sich sofort distanzieren.
Weil die Macht außerhalb der Parteien eine Größe annehmen könnte, was man im Moment nicht kontrollieren kann. Also genau. Muss man zersetzen.
Genau. Jetzt kommen auch wieder die üblichen TUIs, die üblichen Intellektuellen, die gleich bedenken, das Haupt schütteln, statt zu sagen, das ist eine der erstmal, man weiß nicht, wohin es führt, man weiß nicht, ob es wieder sozusagen von Parteien absorbiert wird, man weiß gar nichts. Man muss es machen, aber es ist überhaupt erst wieder ein Weg, eine emanzipatorische Repolitisierung. Die Bevölkerung muss überhaupt wieder aus dem Gefühl von Ohnmacht und Aussichtslosigkeit rausgeführt werden und zu sagen, es gibt Möglichkeiten, wieder das Politische, der politische Raum ist systematisch entleert worden von den Kartellparteien. Und die Konsequenz des systematischen Entleeren des politischen Raums ist der Rechtspopulismus. Mhm. Der beste Kampf gegen den Rechtspopulismus ist also die neoliberale Mitte zu bekämpfen.
Mhm. Was ist mit dem Linkspopulismus, mit dem Linksextremismus? Der wird ja auch immer von rechter Seite konsequent gesagt, das wird verharmlost von euch. Euch Journalisten, ihr seid doch alle links-grün versiffte und so weiter. Gibt es diesen Linkspopulismus? Ist der auch gefährlich?
Ich habe da keine empirische Basis. Gibt es eine Links-, gibt es einen NSU-Komplex auf der linken Seite? Das weiß ich. Ich habe keine empirische Basis.
Wo man sagt, ja, das war RAF und ihr seid doch alle, ihr wollt doch den Kommunismus und so weiter.
Gibt es so etwas wie die RAF heute noch? Also ich habe keine Indikatoren. Das ist ein, es gibt Splittergruppen, wie immer. Es gibt Splittergruppen auf Antifa-Seite und so weiter, wo ich sage, das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit links zu tun.
Aber ich will es mal hier sagen, die treten ja auch dann als SPD-Grün auf und die dann auch in einen NATO-Krieg gegen Jugoslawien führen. Das sieht ja, ist ja, was ist das
ja,
denn?
Ja.
Ist ja auch, das ist ja sehr extrem, aber das wird, das ist ein guter Krieg, oder?
Ja, ja, genau.
Also das ist diese, das so. Herr Mausfeld, wir haben jetzt eine starke Analyse gemacht und viele, die das Buch nicht kennen, ihre Vorträge nicht kennen, werden jetzt erstmal zu schlucken haben. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal darüber sprechen, gibt es Möglichkeiten, diesen Irrsinn abzuschütteln und müssen wir das tun oder regelt sich das von alleine?
Also es regelt sich mit Sicherheit nicht, es regelt sich mit Sicherheit nicht von alleine. Wir sind in einer historischen, in einer Situation, wo die Brüche, die diese Form Neoliberalismus, eine Form von Extremkapitalismus. Und die Brüche sind so gigantisch, allein schon aus ökologischen Gründen. Wir haben eigentlich schon aus ökologischen Gründen, und die Atomgefahr ist eine andere, wir haben eigentlich nicht mehr viel Zeit, die Dinge anzugehen. Früher waren die Dinge lokal begrenzt, wenn im Feudalismus irgendwie ein König Gewaltexzesse oder irgendetwas gemacht hat, dann war das auf Nero in Rom oder war irgendwo drauf begrenzt. Wir haben also die Globalisierung sozusagen dieser Exzesse, die Zerstörung sind so groß, dass wir handeln müssen.
Also keine politische Volkskrankheit, sondern eine Weltkrankheit.
Wir haben eine Weltkrankheit und die Frage ist, und das zeigt sich ja nicht nur bei der sozialen Schere und der Eigentumsverteilung, das ist ja nur ein ganz, im Grunde fast ein ganz kleiner Aspekt. Es gibt eine interessante, viel beachtete Studie eines sehr renommierten Stanforder Historikers, im letzten Jahr erschienen, Walter Scheidel, der ähnlich wie Piketty die Vermögensungleichheit nicht jetzt nur über 500 Jahre, sondern über 5000 Jahre untersucht hat, Althistoriker, und hat untersucht, welche Faktoren waren es eigentlich, die zur Reduktion von gewaltigen sozialen Ungleichheiten geführt haben. Und er identifiziert dann vier Faktoren. Das eine sind Kriege mit Massenbeteiligung der Bevölkerung, die das machen können. Dann waren es große Seuchen.
Also die Druck aus dem System nehmen.
Die nehmen den Druck raus und die reduzieren dann temporär auch wieder das extreme Maß sozialer Ungleichheit. Dann war es die Pest, dann waren es Systemzusammenbrüche sozusagen, Staatenzusammenbrüche wie Rom und wie die Mayas. Oder es waren Revolutionen. Er sagt, es gibt also vier Faktoren, die soziale Ungleichheit reduzieren können. Dann geht er sie alle durch und er sagt, Pest gibt es nicht mehr, Systemzusammenbrüche wird es nicht mehr geben, das gibt es nicht mehr. Revolutionen, steht keiner mehr mit der Mistgabel vor der Tür, wird es auch nicht mehr geben. Und er sagt, selbst wenn eine von diesen Möglichkeiten heute gäbe, wären ihre Konsequenzen schlimmer als die soziale Ungleichheit. Scheidel ist eigentlich ein Konservativer. Er schließt dann daraus, dass er sagt, es gibt eigentlich für die Entwicklung, die wir im Moment haben, nach den klassischen Dingen, die sie reduzieren könnten, es gibt keine Hoffnung. Wir müssen damit rechnen, dass diese Auswirkungen in den nächsten Jahrzehnten noch dramatisch, auch die soziale Ungleichheit, das wird alles dramatisch schlechter. Es können nur einige, können sich die Sitze noch etwas auspolstern, bevor wir in den Abgrund jagen. Mhm. Das ist eine sehr pessimistische, von einem konservativen Historiker. Er sagt, er sieht keine Chance für Revolutionen. So, diese Vorhersage müssen wir in irgendeiner Weise mit der Belebung emanzipatorischer Bewegung Lügen strafen, weil wir eine andere Chance ja nicht haben. Nur die Frage ist, wie kann man verhindern, dass emanzipatorische Bewegungen in dem Moment, wo sie entstehen, weil sie ja die Macht gefährden, sofort wieder zersetzt werden. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir versuchen, so wie die Mächtigen mit ihren Thinktanks das machen, aus der Geschichte zu lernen. Und eine Regel aus unserer Geschichte emanzipatorischer Bewegung ist, dass alles, was emanzipatorisch erfolgreich ist, immer nur exakt einmal erfolgreich ist, weil nämlich die Zentren der Macht blitzschnell lernen und sagen, das hatte Erfolg, das darf nie wieder passieren. Mhm. Das erfordert von uns eine sozusagen gigantische Kreativität, so flexibel, neue Strategien und Schwachstellen.
Die immer dasselbe Ziel haben, aber von einer anderen Ecke kommen.
Von einer anderen Ecke. Deswegen ist es auch unmöglich zu sagen, ich gebe euch jetzt mal ein Handbuch.
Wie es gemacht wird?
Wie man es gemacht wird.
Das wird sofort kopiert und da werden Gegenmaßnahmen entwickelt.
Es muss situativ, es muss von unten kommen. Und wir müssen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das natürlich auch häufig übersehen wird, wir haben nur dann eine Chance, wenn wir vorher eine Machtanalyse Mirowski, der das schöne Buch zum einer der besten Kenner des Neoliberalismus, das schöne Buch geschrieben hat, Untote leben länger.
Das ist richtig.
Solange du deinen Feind nicht kennst, höre auf, von einer besseren Welt zu träumen. Mhm. Eine Machtstrukturanalyse, zu wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Und da ist so viel passiert, die Macht hat sich so anders organisiert, dass die traditionellen Konzepte da nicht mehr helfen. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal verstehen, wie Macht organisiert ist, um dann zu sagen, wir entwickeln dann punktuell, situativ und so weiter Gegenstrategien.
Hat die Macht, Herr Mausfeld, denn selber verstanden, dass sie eine Eigendynamik entwickelt hat, die sie am Ende ja selber tötet? Also das ist wie, hat ein Krebs das Bewusstsein, dass er seinen Wirt umbringt und damit selber stirbt?
Die Leute, die Status Quo-Vertreter sind und die sich im Status Quo, und das sind ja nicht nur die Mächtigen, das sind auch in der Bevölkerung große Schichten, die sich im Status Quo wohlfühlen, gibt es viele psychologische Studien darüber, haben immer eine Tendenz, die Stabilität des Status Quo zu überschätzen und auch einen viel größeren Optimismus zu sagen, wir haben es doch immer geschafft, die Technik wird sich schon entwickeln, Klimakatastrophe kriegen wir.
Die Alarmisten irrt euch.
Genau, das heißt, die Status Quo-Vertreter, Verteidiger haben eine Reihe von, sagen wir mal, kognitiven Fehleinschätzungen, die dahin gehen, zu sagen, das war auch im Dritten Reich übrigens so, wir kriegen das schon irgendwie hin. Insofern haben die, glaube ich, kein Gespür dafür zu sagen, wir müssen dringend handeln, das kann auf Dauer nicht weitergehen. Mhm.
Wie schaffen wir es, die Medien, das Geldsystem, unseren Geist zu demokratisieren?
Ja, das wäre jetzt wieder so ein Handbuch. Wenn ich es wüsste, würde es sofort in einem Think Tank kopiert und es wäre wieder Makulatur.
Aber wir müssen doch...
Wir müssen von unten anfangen.
Mhm. Ne? Also wir müssen aber Gemeinschaften bilden. Alleine können wir es nicht schaffen.
Wir müssen gegen die Fragmentierung der Gesellschaft arbeiten. Wir müssen Gemeinschaften bilden. Wir müssen sozusagen fast das umgekehrte Programm, das der Neoliberalismus mit uns gemacht hat, nämlich Fragmentierung, Angsterzeugung, Unsicherheitsentzeugung, müssen wir verstehen und müssen es genau sozusagen umdrehen und sagen, da arbeiten wir gegen. Wir müssen Gemeinschaften erzeugen. Wir müssen kreativ Lösungen finden. Und es gibt... Das ist ja auch immer wieder überraschend. Es gibt doch, gerade weil Sie Medien angesprochen haben, wir haben doch ein enorm reiches Spektrum an alternativen Medien. Wer sich informieren will, kann das machen. Ja, wir haben KenFM, wir haben die Nachdenkseiten, wir haben Rubicon. Wir haben wunderbare, es gibt, man kann sie ja gar nicht alle nennen. Ja. Es ist fast unfair, überhaupt welche zu nennen, weil man dann so viele auslässt. Wir haben individuelle Initiativen wie Norbert Hering, wie Gellermann, viele andere.
Human Connection, wir haben ganz viele Möglichkeiten.
Jeden Tag geben viele Leute ganz viel da rein, um sozusagen etwas zu schaffen, mit dem man arbeiten
kann. Um eine Pluralität zu schaffen.
Wenn man das nutzen würde, wäre ja eigentlich schon viel erreicht. Wir stehen eigentlich gar nicht so schlecht da. Aber wir müssen das nutzen, was bereits da ist.
Ich möchte zum Schluss des Gesprächs noch auf etwas kommen, was Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Wir haben uns auch über politisches Kabarett unterhalten. Wenn man von Ihnen erwartet, dass Sie jetzt bitte per Fingerschnippen die Revolutionstools raushauen, damit man die übernehmen kann, dann sagen Sie immer, einen Blick mal, der Ball liegt bei euch. Was müsste man eigentlich tun? Was wäre eine sehr einfache Möglichkeit, um einen sehr starken Kurswechsel schon einzuführen?
Ja, es gibt natürlich ein Bedürfnis zu sagen, nennen Sie uns doch mal ein Rezept, wie man vom jetzigen Zustand zu einem wünschenswerteren kommen kann. Was jetzt nicht religiös ist oder sonst irgendwie mit einem irrealen Konditionalsatz, dass alle Menschen einfach, wenn alle Menschen lieb aufeinander wären. Es gibt ja ganz viele Rezepte, da müssen wir uns auch verhüten, weil wir da eine Disposition zu haben, den irrealen, nennt man irreale Konditionalsätze auf den Leim zu gehen. Die sind deswegen irreal, weil die Prämisse schon einfach gar nicht sein kann. Wenn alle Menschen friedlich wären, gäbe es doch keinen Krieg mehr. Sage ich, stimmt, aber es ist irrelevant. Wenn alle Menschen das und das machen würden und ihre Zeit mit Musik hören, dann gäbe es auch keinen Krieg mehr. Wenn alle Führungspersönlichkeiten 10 Jahre Psychoanalyse machen müssten, um die destruktiven Anteile ihrer Seele zu reinigen oder zum Traumatherapeuten gehen, dann ist der Krieg weg. Sag mir immer, stimmt aber irrelevant. Das sind irreale Konditionalsätze. Wir brauchen reale Konditionalsätze. Wenn das und das ist, führt das zu dem und dem Zustand. So, das heißt, statt die Dinge so hochzuhängen, gibt es ja Dinge, die ganz einfach sind, die man machen kann.
So, dass man sie auch nicht rausreden kann, dass man das ja nicht machen kann, weil es ja viel zu kompliziert ist.
Genau, es gibt, ich nenne das immer sozusagen das minimale politische Programm. Alle, die unzufrieden sind, und davon gibt es ja offensichtlich genug, könnten einen Beitrag leisten, diesen Zustand zu ändern, indem sie nicht mehr die Parteien wählen, die für diesen Zustand verantwortlich sind. Dann hätten wir, es werden ja immer noch, ich weiß nicht, wie viel die in der Summe kriegen, sagen wir mal 60%, 70%, gehen an die Kartellparteien an Stimmen, wenn wir ein Potenzial hätten von 30-40% Unzufriedenen, die einfach sagen, wir entziehen den Parteien unsere Stimme, hätten wir ein Delegitimationsproblem. Dann wären diese Parteien auch in der Öffentlichkeit gar nicht mehr legitimiert, für uns zu sprechen. Das heißt, wenn man aufhörte, die Parteien zu wählen, die tatsächlich, ist ja nicht die Globalisierung, die dafür verantwortlich ist, sondern die tatsächlich, das sind menschliche Entscheidungen, menschliche Entscheidungen kann man rückgängig machen, die für diese Entscheidung verantwortlich waren, und wir kennen sie ja, ist ja historisch alles belegt, dann könnte man sagen, wenn ihr das nicht mal schafft, den Parteien die Stimme zu entziehen, die dafür verantwortlich sind, dann hört bitte auf, von einer besseren Welt zu träumen.
Jetzt könnte ich natürlich sagen, die meisten Menschen verstehen das zwar, was sie sagen, haben aber dann, wenn es zu den Wahlen kommt, gar nicht die Chance, weil sie derart durch die Industrie bedampft werden, dass ihnen dann das nicht einfällt und das fällt ihnen immer erst danach wieder ein. Also man wird praktisch, bevor man, versucht einfach, ich gebe mir jetzt eine OP, so lange wie möglich wach zu bleiben, aber der Anästhesist weiß, er gewinnt, weil er erhöht einfach die Dosis. Haben wir eine Chance, das wirklich so umzusetzen? Weil die Frage muss sich schon stellen, das, was Sie sagen, ist schlüssig, jeder wird das unterschreiben können. Stimmt, warum mache ich das eigentlich nicht? Da steht ja keiner mit der Knarre vor mir und sagt, hör zu, wähl diese Partei. Oder wieder die alte. Warum gelingt uns das nicht?
Naja, in gewisser Weise beißt sich die Katze da in den Schwanz. Wenn ich ein System habe, was hinreichend durchindoktriniert ist, dann bin ich natürlich in einem Zirkel, wo es ganz schwer ist.
Würden Sie das einräumen, dass das schon so auch ist?
Das ist mit Sicherheit so. Das ist ganz schwer aus diesem... Wir haben jetzt 100 Jahre... Wirklich subtil, die Techniken der Meinungskontrolle sind immer subtiler geworden. Wir haben 100 Jahre an Erfahrung, wie man das macht und wie man das steuern kann, hinter uns. Und es ist eine gigantische Aufgabe, die auch wieder von unten, von allen, die muss sozusagen von allen Seiten, auch vom politischen Kabarett. Nur wenn das isoliert ist, das sieht man ja beim Kabarett, alle schlagen sich auf die Schenkel und wählen dann wieder die Parteien, die dafür verantwortlich sind. Die Dinge dürfen nicht isoliert sein, sondern die müssen in irgendeiner Weise zusammenkommen. Mehr Hoffnung
können haben Sie mir nicht machen.
Aber so gesehen muss man auch wieder sagen, weil es ja menschliche Entscheidungen auch von uns sind, ist die Lage, wir müssen uns klar machen, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich. Und wenn wir sie wollen, dann ist es nur die Frage, diesen Willen auch in irgendeiner Weise umzusetzen. Dass das immer wieder... Das wird rumpeln, das wird Enttäuschung geben, das wird für alle möglichen Probleme wird uns wieder in alle möglichen Probleme stellen, wenn dann jemand gleich aufgibt und sagt, nee, dann habe ich auch keine Lust mehr, die Welt irgendwie...
Das dauert so lange.
Das dauert mir zu lange. Und meine Kinder, wer weiß, was aus denen mal wird. Es gibt keine Lösung dafür. Es gibt nur die Lösung zu sagen, das Wichtigste ist eine Repolitisierung, wieder Interesse am Schicksal seiner Gemeinschaft zu haben und alles zu tun, was eine solche Repolitisierung wieder mit sich bringt. Also die Umkehrung sozusagen des Neoliberalismus.
Herr Mausfeld, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, möchte ganz zum Schluss von Ihnen noch etwas wissen, das uns vielleicht allen Hoffnung macht, weil es nicht abstrakt ist. Sie bekommen ja für das, was Sie tun, für Ihre Arbeit, für Ihre Vorträge, viele Briefe, viele Post, das können Sie alles gar nicht beantworten, aber die, die dort schreiben, die sind meistens nicht aus dem universitären Milieu, die sehr wohl etwas mitnehmen aus dem, was Sie sagen. Was sind das für Leute?
Ja, das macht mir eigentlich sozusagen, ist meine größte Freude, wenn ich merke, dass man Leute erreicht hat, die jetzt nicht aus irgendwelchen traditionellen Milieus kommen, sondern die schreiben. Beispielsweise, dass das, was sie an den Vorträgen bewegt hat, die Zukunft ihrer Kinder und Enkel ist. Das sind Leute im Grunde aus dem ganzen Spektrum, aber sehr stark auch aus dem Handwerkerbereich, auch Leute, die schreiben, sie hätten manche Schwierigkeiten damit, weil sie gar nicht irgendwie eine akademische Bildung haben, aber sie hätten ein Interesse, irgendetwas zu machen. Das sind die machen mir eigentlich die größten Hoffnungen, weil sie das Potenzial ist, was die größte Wahrscheinlichkeit hat, weniger indoktriniert zu sein, denn man muss natürlich auch sagen, je länger jemand die Sozialisationsinstanzen eines Systems durchläuft, umso stärker, das gilt ja für alle Journalisten, Professoren und so weiter, je stärker und je länger jemand die Sozialisationsinstanzen eines Systems durchläuft, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sozusagen ein relativ geschlossenes Weltbild hat, wo diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wo die einfach nicht reinpassen. Also insofern ist das sozusagen das, wo ich die größte Hoffnung draufsetze, zu sagen, diejenigen, die noch eine Natürlichkeit, das ist wieder der Tucholsky-Satz, selbst wenn sie nicht verstehen intellektuell, was ist, sie verstehen vielleicht vieles falsch, aber sie spüren das meiste richtig. Und das ist eigentlich das Potenzial, wo man sagen kann, da gründet sich die größte Hoffnung drauf.
Herr Professor Rainer Mausfeld, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Stück Hoffnung, was Sie hier zumindest zum Schluss in die Kameras gesprochen haben. Ich möchte das Buch empfehlen, Warum Schweigen Dilemma, das Buch lesen. Wer Ihre Vorträge kennt, wird sehr viele Dinge wiederfinden. Was ich sehr gut finde, ist, Sie führen ja sehr viele Quellen an, öffentliche Quellen. Da kann man auch jede Menge Bücher noch zu kaufen, die man auch gebraucht kaufen kann. Viele sind auch in Englisch, nicht so viele gibt es in Deutsch. Egal, ich kann das Buch nur empfehlen. Und ich glaube, das ist eben auch das, was, ich glaube, Chomsky hat es ausgemacht. Wir müssen uns intellektuell bewaffnen, um diese politischen Apparate, die uns einzwängen, diese Zwangsjacken, um uns von denen zu lösen. Wir müssen auf eigene Gedanken kommen und feststellen, wie viel von dem, was wir an Werkzeugen sehen oder eben nicht sehen, wie viel davon praktisch bewusst so kreiert wurde, dass wir es nicht sehen. Ich glaube, dieses Buch kann helfen, die Augen zu öffnen und auch zu zeigen, dass wir nicht so ohnmächtig sind. Es ist natürlich erstmal eine Diagnose des Status quo, der nicht so richtig schön ist, aber wir können sehen auch, dass es immer wieder in der Geschichte die Möglichkeit gab, sich von dem zu befreien. Sie sagen zwar, dass wir noch nie in so einer verfahrenen Situation waren, aber ich glaube, was der große Vorteil ist, wir waren auch noch nie so vernetzt. Dass wir sagen können, das stimmt, aber wir sind zusammen doch sehr, sehr viele und daraus können wir auch was machen. Ja. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Professor Rainer Mausfeld. Dieses Buch, Warum Schweigen Dilemma, kaufen, lesen, weitergeben und dann sich überlegen, was jeder von uns aktiv tun kann, um die Verhältnisse zu verändern. Denn nur gemeinsam können wir sie verändern. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.